Ja, liebe Freunde, darf ich das so sagen? Ich freue mich, dass Sie da sind, dass Sie ein bisschen was hören wollen über das zweite Mysteriendrama insbesondere, aber vielleicht überhaupt so einen kleinen Überblick über die Mysteriendramen insgesamt und welche Intentionen Steiner damit verfolgt hat, was alles drinnen steckt. Ja, was alles drinnen steckt, kann man in Sicherheit in einem Abend nicht erzählen, weil es steckt unendlich viel drinnen. Steiner sagt im Grunde, die ganze Anthroposophie, so in den zwischen den Zeilen steckt sie eigentlich wirklich drinnen. Und deshalb, ich bräuchte lange, lange keine Vorträge mehr halten, wenn man mit den Dramen intensiv genug arbeiten würde. Und was das Tolle ist, durch die Dramen, wenn man sich zu beschäftigen beginnt damit, wird das alles sehr lebendig und sehr, sehr persönlich, möchte ich sagen. Weil in den Büchern, in den Vorträgen kann Steiner das zwangsläufig nur mehr allgemein schildern. Aber von Mensch zu Mensch ändern sich die Dinge und kriegen individuelle Nuancen. Also das heißt, worum geht es? Es geht darum, einen Weg zu finden zu einer geistigen Erkenntnis, aber nicht geistige Erkenntnis als Selbstzweck, sondern geistige Erkenntnis vor allem einmal, um kennenzulernen, die Schicksalsbeziehungen zu den Menschen, mit denen man verbunden ist, mit denen man gemeinsam in der Welt steht und einfach etwas tun will in der Welt, etwas verwirklichen will in der Welt. Also das wird ganz deutlich aus dem Bogen der vier Dramen, dass es immer mehr darauf abzielt, dass da eine Gemeinschaft von Menschen ist, die gemeinsam im Leben praktisch etwas verwirklichen wollen, aber so verwirklichen wollen, dass eben geistige Impulse einfließen, dass es eben nicht bloß äußerlich materialistisches Denken nur drinnen ist, sondern dass man geistige Impulse hineinträgt, letztlich bis in eine praktische Fabrikstätigkeit. Denn im vierten Drama, das wir jetzt dann bald angehen werden, geht es letztlich darum, dass da gibt es eine holzverarbeitende Fabrik und die soll jetzt so umgestaltet werden, dass in den Produkten, die da geliefert werden, wirklich die aus den geistigen Impulsen herausgestaltet werden. Und das ist also ein exemplarisches Beispiel. Also das heißt, es geht darum, die Mysteriendramen sind von Steiner nicht gedacht als etwas, was irgendwo in der Ferne ein Tempelchen ist, wo sich ein paar sonderbare Leute versammeln, die dort geheimnisvollen Dingen nachgehen, sondern es geht darum, eine Gemeinschaft zu schaffen, die wirklich geistiges praktisch ins Leben hineinsteht. Also das ist ganz, ganz wichtig. Und versuchen wir es in der Inszenierung so zu machen, dass wir möglichst die Beziehung zum täglichen Leben nicht verlieren dabei. Also nicht nur zu versuchen zu schweben irgendwo in den Sphären, sondern wirklich Geistiges herunterzuholen. Der Sonnentempel zum Beispiel, von dem die Rede sein wird, auch im zweiten Drama, ist eigentlich die Gemeinschaft dieser Menschen. Und das geistige Licht, das in dieser Gemeinschaft entwickelt wird, dort ist der Sonnentempel eigentlich. Also das ist diese geistige Gemeinschaft, um die es geht. Und ja, in letzter Konsequenz, auch wenn man jetzt zurückblickt in die Vergangenheit, in einem Mysteriendramen gab es ja in früheren Zeiten auch, also zum Beispiel bei den Griechen und so, gab es das sehr wohl, auch schon in der ägyptischen Zeit gab es Ansätze dazu. Da ging es eigentlich auch immer darum, dass aus diesen Mysterienstädten heraus Impulse kommen, die praktisch fürs Leben da sind. Also es ging nicht einfach nur um ein Heiligtum, wo man die Götter anbetet und sagt, das hat aber mit dem Leben nichts zu tun, sondern es kamen von dort auch die besonders praktischen Impulse. Also wenn man in Ägypten denkt, also wie man die ganze Landwirtschaft organisiert, wie man den Staat oder das Reich organisiert, diese Impulse kamen eigentlich heraus. Aber so, dass sie mit dem Willen der geistigen Welt, wenn man das so nennen darf, in Übereinstimmung stehen. Das heißt, dass sie aus einer größeren Perspektive heraus geschaffen werden und nicht nur aus dem kleinlichen Eigennutz heraus. Und das ist wahrscheinlich heute in unserer Zeit besonders wichtig, weil unsere Zeit ganz besonders also vom Egoismus geprägt ist. Ich meine, unser ganzes modernes soziales oder unsoziales Leben, wie auch immer, ist sehr stark auf den Egoismus gebaut. Nicht, dass das zu verteufeln wäre, weil Egoismus ist auch Voraussetzung, zu sich selbst zu finden. Also einmal auf sich selbst zu schauen, die eigenen Interessen zu verfolgen, einmal das eigene Ich zu finden. Der Weg geht bis zu einem gewissen Grad über den Egoismus. Das, also man soll nicht sagen, jo, wir sind so altruistisch, wir schweben im Geistigen und haben keinen Egoismus mehr. Dann, wenn man das von sich behauptet, dann steckt man wahrscheinlich schon am allermeisten drinnen. Und wir brauchen ihn im Grunde schon, um überhaupt ein körperliches Wesen auf Erden sein zu können. Schon, dass ich sage, das ist mein Körper, der gehört mir, den will ich nur für mich, ist eigentlich schon Egoismus. Da zieht sich etwas zusammen. Wir ziehen uns eigentlich aus der großen Welt heraus und stecken uns als selbstständiges Wesen auf die Erde. Also wir brauchen den Egoismus auch. Er darf halt nur nicht übers Ziel hinausschießen, weil das Geistige, das in uns wirkt, das Ich, das in uns wirkt, als der eigentliche geistige Kern, der ist nämlich das genaue Gegenteil vom Egoismus. Der ist das Sich-Verschenken. Das etwas schaffen, etwas in sich schöpferisch neu gestalten und das im Grunde an die Welt verschenken. Nicht wahr? Das ist das Wesen des Geistes, überhaupt sich zu verschenken an die Welt. So entsteht im Großen die ganze Schöpfung, dass sich halt die Gottheit oder wie immer man es nennen will, verschenkt und aus seiner Fülle heraus dann die Welt gestaltet, aus dem Nichts heraus im Grunde. Und im Kleinen machen wir das mit unserem Ich auch. Wir bereichern die Welt, wenn wir als Künstler schöpferisch tätig sind, wenn wir im Sozialen schöpferisch tätig sind, da hätten wir es heute ganz besonders notwendig, dass wir nicht nur nach alten Traditionen im Sozialen wirken, sondern da heute die Menschen so individuell geworden sind und die Gemeinschaften so unterschiedlich geworden sind, braucht es eigentlich immer wieder neue Impulse, nicht? Weil wir kommen eigentlich gerade heute in unserer Zeit nur mit den Traditionen alleine nicht mehr aus. Das heißt nicht, dass man sie über Bord werfen soll, alle, aber wir müssen uns bewusst sein, dass wir etwas dazu geben müssen heute noch. Das ist ganz wichtig. Also, ich sage das deswegen, weil ich habe irgendwann einmal vor einem Jahr in einem Vortrag sehr viel vom Ich als dieser schöpferischen Quelle und so gesprochen und dann gab es Fragen nachher und dann hat er gesagt, ja, aber eigentlich mache ich in meinem Leben gar nicht so viel Schöpferisches. Habe ich jetzt kein Ich oder wie schaut das aus? Nein, wir haben es alle und wir sind eigentlich alle im Leben schöpferisch und man muss dazu nicht Künstler im eigentlichen Sinne sein, sondern die größte Kunst ist die Lebenskunst, dort kreativ zu sein, dort im Umgang mit jedem individuellen Menschen. Als Lehrer muss ich das zum Beispiel ganz besonders, weil ich habe Schüler von mir, die Individuen sind, werdende Individuen und keiner gleicht dem anderen. Und mit allgemeinen Regeln allein, selbst mit allgemeinen waldorfpädagogischen Regeln allein, komme ich nicht durch, sondern ich muss eigentlich für jeden einzelnen Schüler das immer wieder ein bisschen zumindest neu erfinden und mir was Neues einfallen lassen. Und wenn man ein bisschen wach ist, wird man eh inspiriert durch den Schüler, der vor einem steht oder sitzt oder irgendwas tut. Und dann kommen irgendwelche Einfälle hoffentlich, wie ich es mit ihm tue. Also alles, was nach Schablone geht, geht heute nicht mehr. Oder in der Medizin ist es so wichtig zu individualisieren, nicht zu sagen, ein Medikament, das hilft gegen Schnupfen und das kriegen alle. Und so weiter, sondern man muss die spezielle Lebenssituation des anderen, die Individualität des anderen erkennen lernen. Das wird zunehmend wichtiger, weil die Menschen einfach individueller geworden sind. Je weiter wir in die Vergangenheit zurückgehen, desto kollektiver war man. Man war Teil einer Großfamilie und die sind alle ziemlich ähnlich. Verhalten sich ähnlich, haben ähnliche Bedürfnisse, ähnliches Temperament von mir aus. Nur heute funktioniert das nicht mehr. Wenn man es erzwingen will, dann gibt es halt Schwierigkeiten. Und die Kinder machen es einem eh sofort deutlich. Als Lehrer spürt man das sofort. Man sieht, dann fangen sie an zu verweigern und sie haben recht. Ich sage immer, sie haben völlig recht. Ich meine, das ist halt ein Problem, das wir lösen müssen irgendwo. Zu erkennen, was will der, was braucht der eigentlich. Und daher ist diese schöpferische Fähigkeit halt überall. Überall gefordert. Also man muss nicht an die Riesendinge denken, gleich an große Symphonien oder große Bildwerke oder dergleichen, sondern wirklich im praktischen Leben schöpferisch zu werden, aus dem Ich herauszuarbeiten und trotzdem auch sich bewusst zu sein, dass man eben dieses Ego auch hat, das sich abgrenzt. Das ist nämlich, das will sich nicht verschenken, das will eher das Gegenteil, das, ich sage immer, das Ego ist der große Räuber, das raubt sich etwas aus der Welt eher. Ja, muss es auch bis zu einem gewissen Grad, weil das Ego selber ist nämlich nicht schöpferisch, es ist nicht eigentlich das Geistige. Und wenn es größer werden will, dann muss es schauen, dass es das von irgendwo bekommt. Und das heißt, wir sind mit unserem Ego ja im äußeren Sinn, aber auch oft in einem viel feineren Sinn, im seelischen Sinn, oft auch Räuber. Wir nähern uns an dem seelischen Reichtum der anderen, nehmen das Aufdringen, das in uns hinein und bereichern uns daran. Das wird im dritten Drama, ist das durchaus ein Thema. Also, aber wir sind jetzt im zweiten. Aber dort ist das ein ganz starkes Thema, was also wirklich schicksalshaft dann wird zwischen zwei Personen, die in diesem dritten Drama vorkommen, wo der eine, eben der Protagonist der Handlung, der Johannes Thomasius, eigentlich eine andere Person, die Theodora, ja geradezu seelisch aussaugt, sodass die letztlich stirbt sogar dadurch. So stark kann das gehen. Und das sind Phänomene, die wir heute haben in der Welt draußen, da bemerkt man es nicht, weil man die Ursachen nicht kennt, warum oft Menschen plötzlich krank werden oder es ihnen schlecht geht. Und sie merken nicht, dass das an bestimmten sozialen Missverhältnissen liegt zu nahestehenden Menschen, die sie einfach seelisch ja, aussaugen, kaputt machen oder in irgendeiner Form. Aber da man ja von heute von Seele im Allgemeinen relativ wenig weiß, nimmt man das als die eigentliche Ursache nicht zur Kenntnis. Auch das ist für Mediziner nicht unwichtig zu wissen, dass das soziale Umfeld, die Familienverhältnisse, der Freundeskreis, die Arbeitssituation, dass das eine Rolle spielt, eine ganz entscheidende Rolle spielt. Weil Krankheiten entstehen eigentlich aus dem Seelischen heraus, als erste Ursache. Und dann dauert es vielleicht manchmal Jahre bis, oder Jahrzehnte vielleicht sogar, bis es sich dann physisch manifestiert und dann, glaubt man, mit irgendeinem Mittelchen kann man das geschwind wieder wegkriegen. Und da stecken aber Jahrzehnte von seelischen Konflikten dahinter, die einem aber nicht bewusst werden. Weil wir halt im Bewusstsein noch so wenig von unserem ganzen Wesen wissen. Und die Mysteriendramen sollen eben eine Hilfe sein zur Selbsterkenntnis, zu einer tieferen Selbsterkenntnis, dass wir eben auch diese tieferen Schichten unseres Wesens langsam erkennen lernen, was da alles lauert in uns drinnen, was da an Kräften drinnen ist, die vielleicht negativ auf die Umwelt wirken, obwohl wir oben glauben, wir haben die besten Intentionen. Und umgekehrt, welche Impulse treffen uns, die uns schädigen. Also das sind Dinge, die man langsam bewusster erkennen lernen sollte. Und dazu sollte es eigentlich eine Anleitung geben, sozusagen ein bisschen Anleitung ist übertrieben gesagt, aber es soll an einzelnen konkreten Schicksalen, das eben dargestellt werden. Und wenn man sich damit beschäftigt, na, dann geht einem hier und da ein kleines Licht auch über die eigene Lebenssituation auf. Das ist das Interessante. Eben weil es in den Dramen noch viel konkreter geschildert werden kann oder nacherlebt werden kann als in Vorträgen oder in Schriften, wo man es halt allgemein schildert. Aber wenn man zum Beispiel von Rudolf Steiner liest, diese Schrift, wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten? Da ist also sehr systematisch geschildert der Einweihungsweg, wie man also zu geistigen Erlebnissen kommt. Also unter Garantie wird es aber in der Systematik niemand genau so erleben. Sondern es gibt riesige Unterschiede und manchmal dreht sich die Reihenfolge komplett um oder es wird was übersprungen und vielleicht dann ganz spät erst nachgeholt. Das kann sehr, sehr variantenreich sein und daher werden hier verschiedene Personen dargestellt, exemplarisch. Also welche sind die wichtigen Personen? Die eine Hauptperson habe ich schon genannt, das ist der Johannes Thomasius. Das ist ein Maler, der also ein gewisses Naturtalent mitgebracht hat, von jung auf schon, der dann in späteren Jahren, das wird im ersten Drama schon geschildert, kennengelernt hat, Maria, die seine Freundin geworden ist, die ihn inspiriert, die, durch die er eine ganz neue Welt kennengelernt hat, weil Maria schon auf diesem geistigen Erkenntnisweg sehr weit fortgeschritten ist und ihm jetzt als Maler eben gezeigt hat, dass es nicht nur die sinnliche Welt gibt, sondern dass dahinter noch mehr ist. Und er holt sich von ihr jetzt immer die Inspirationen, auch diesen geistigen Hintergrund in seine Bilder hineinzulegen. Also nicht nur den äußeren Schein abzumalen, sondern wirklich etwas von dem Seelischen, von dem Geistigen, das in den anderen Menschen, aber auch in der Welt wirksam ist, etwas davon spürbar zu machen durch seine Bilder. Es gibt da im ersten damals eine wunderbare Szene im achten Bild, da hat der Johannes Thomasius gemalt das Porträt des Professor Capesius. Der Professor Capesius ist also eine weitere wichtige Figur, die in den Dramen vorkommt. Und der ist Geschichtsprofessor und er malt ein Porträt von ihm und wie der Capesius das selber dann anschaut, sagt er, in dem Bild erkenne ich mich erst selbst. So habe ich mich noch nie gesehen. Jetzt weiß ich viel mehr über mich, als ich jemals über mich durch mein eigenes inneres Erleben kennengelernt habe. Eben weil Thomasius tiefer hineinschauen gelernt hat, also auch in die Seele des Capesius, in die Seele, in den Geist, was als geistige Quelle dahinter steckt. Also von dem hat er etwas erfasst. Ja, erfasst auch nämlich etwas von einer früheren Inkarnation des Capesius. Damit sind wir gleich bei einem weiteren wichtigen Thema. Reinkarnation spielt eine große Rolle in diesem Dramen. Also Steiner geht davon aus, dass der Mensch nicht nur einmal auf Erden lebt, sondern dass er seine Entwicklung in Wahrheit nicht in einem Leben vollenden kann. Etwa wenn wir an uns arbeiten, um uns weiterzuentwickeln, wenn wir so ganz ehrlich sind, wie viel bringt man da weiter? Das sind kleine Schritte. Und dann sagt man, naja, ein bisschen was habe ich geschafft. Und jetzt ist die Frage, und dann ist aus, dann wird sozusagen das ewige Urteil über mich gesprochen oder geht es vielleicht weiter? Das war zumindest der Gedanke, den Lessing schon im 18. Jahrhundert gefasst hat. Er hat so ein wunderbares kleines Werk geschrieben, die Erziehung des Menschengeschlechts. Und da das Ende dann damit, dass er sagt, ja, aber schaffe ich denn in einem Erdenleben alles? Ist denn die Idee der Wiederverkörperung nur deshalb so versponnen, weil die Menschheit als allererstes drauf gekommen ist? Weil wenn man zurückschaut in den alten Kulturen, ist man praktisch überall davon ausgegangen, dass der Mensch wiederholt kommt. Und Lessing sagt, na eigentlich, das wäre doch logisch. Wenn ich mich geistig entwickeln kann, dann mache ich ein Stück des Weges. Naja, und dann ist irgendwann mein Körper nicht mehr brauchbar, um diese Entwicklung mitzumachen, stößt dann seine Grenzen sozusagen, dann lege ich ihn ab und komme dann in einer späteren Zeit wieder und greife diese Impulse auf und setze vielleicht wieder ein Stück dran an diesem Weg. Und so geht das vielleicht durch viele, viele Erdenleben. Und er erklärt sich so den Gang der Geschichte letztlich, dass die menschliche Individualität immer wieder durchgeht. Die zieht sich durch und entwickelt sich selbst, jeder einzelne Mensch dabei weiter. Also das ist auch ein ganz wichtiger Gedanke in diesen Dramen drinnen. Und vor allem entsteht dadurch auch etwas wie das Schicksal des Menschen. Denn wir leben ja nicht allein auf Erden, sondern wir kommen mit anderen Menschen zusammen und machen in diesem Zusammenleben mit den anderen Menschen natürlich oftmals Fehler aus unserem Egoismus heraus und fügen den anderen Menschen Leid, Schaden zu. Und das hat aber auch eine Rückwirkung auf mich selber, weil ich mich selber als geistiges Wesen eigentlich kleiner mache dadurch in Wahrheit. Etwas zerstöre in mir. Etwa jeden Fehler, den ich begehe, jeden Schaden, den ich anderen zufüge, hat eigentlich einen Rückschlag auf mich selber. Und so entsteht im Menschen der Drang, naja, diese Beschädigung wieder auszugleichen. Und vielleicht sogar noch einen Schritt weiter zu kommen, wenn es gut geht. weil so überhaupt in der Anfangsphase haben wir sicher sehr, sehr viele Fehler gemacht. Weil unser Ich halt noch sehr klein ist und das Ich ist es, also dieser geistige Funke, dieses Schöpferische in uns, der ist es eigentlich, durch den wir uns weiterentwickeln können und nicht das Ego. Das Ego ist eben oft, macht gerade das Gegenteil oft und vor allem, weil das Ego dann sehr leicht den Einflüsterungen, naja, sagen wir, von widerstrebenden Kräften offen ist. Weil das Ego möchte es einmal so haben, dass es ihm halt möglichst jetzt und hier gut geht. Und daher tauchen jetzt in den Mysteriendramen auch immer so als Bilder zwei Gestalten auf, Luzifer und Ahriman. Also, oder man könnte auch sagen, Luzifer und Satan, das ist so ziemlich dasselbe. Also ein finsterer Geist, der Ahriman, der uns eigentlich zu den wirklichen Gräueltaten verleitet, der so das tötende Prinzip eigentlich ist. In verschiedensten Abstufungen, also wenn wir zum Beispiel heute unseren streng logischen, nüchternen, kalten Intellekt haben, so ist das auch schon ein Abtöten gegenüber dem wirklich Geistigen. Und da wirkt sehr stark dieser Ahriman drinnen, dieser finstere Geist. Naja, und der andere ist der Luzifer, der Lichtträger, da ist es sehr hell, der strahlt ist sehr hell, aber oft ist es halt mehr die eigene Eitelkeit, auch die darin strahlt und das Eigenlicht, das strahlt, das man jetzt schon für das Größte hält. Und das uns also zu Hochmut, zu Unbescheidenheit verführt, zu diesen Dingen. Also zwischen diesen beiden Polen stehen wir. Der Ahriman, der ist der ganz Nüchterne. Der ist der nur die Zahlen kennt sozusagen und über Menschenschicksale, über Millionen entscheidet, kalt, nüchtern, ohne Gefühl. Ist halt ziemlich wirksam in der Welt. Aber beide sind wirksam. Also man braucht sich nicht die modernen technischen Geräte, die Medien anschauen. Vorhin flimmert was über den Bildschirm, da gefällt sich der Luzifer, was da alles flimmert. Und Werbung, wir werden verführt, das muss ich haben und das muss ich haben und das brauche ich auch. Nein, Ego muss das unbedingt haben. Und dahinter wirkt der Ahriman und macht es technisch möglich mit der kalten, nüchternen Technik. Also die Herrschaften, die zwei begleiten uns überall heute. Und das heißt, auch mit diesen beiden Kräften muss immer die Auseinandersetzung stattfinden. Und dieser Johannes Thomasius, also dieser Maler, wie alle Künstler, hat natürlich schon auch ein bisschen so einen Einfluss vom Luzifer drinnen. Das Künstlerische, das Schöne, das Glänzende, das hängt immer mit dem Luzifer ein bisschen zusammen. Auch natürlich die Eitelkeit des Künstlers. Nein, wie großartig habe ich das wieder gemacht, was so im Untergrund mitschwingt. Wird dann im zweiten Drama schon sehr deutlich, dass er also immer mehr in die Fänge des Luzifer hineinkommt. Und dieser Johannes Thomasius labt sich auch sehr eben an den Seelenkräften der Maria, die im Geist, also die seine Freundin ist, die ihn inspiriert und er genießt richtig geht natürlich, was geistig an Ergüssen und Anregungen alles von ihr kommt. Und weil aus sich selbst heraus könnte er das noch nicht schaffen oder er ist noch nicht, der Wille ist jedenfalls noch nicht stark genug. Und im zweiten Drama, im zweiten Bild, sieht man dann sehr dramatisch, das erste wird dann noch gleich kommen, im zweiten Bild sieht man sehr deutlich, dass einmal Maria da, die vom inneren Zweifeln befallen ist, weil sie in letzter Zeit immer wieder so einen Impuls in sich spürt, eine innere Stimme, wenn man so will, sie muss sich eine Zeit lang von Johannes trennen. Und sie fragt dann ihren Lehrer Benediktus, wieder eine neue Figur, also Benediktus ist sozusagen, naja, wenn man will, der geistige Lehrer aller dieser Personen, die hier vorkommen. Allerdings Lehrer nicht so von oben herab, sondern er ist einfach ein Mensch, der diesen Weg schon vorangegangen ist und aus dem heraus gewissen Rat geben kann, sagen wir so, aber natürlich vollkommen freilassend. Das ist auch wichtig, also wenn man heute von einem geistigen Lehrer spricht, dann muss das also etwas absolut Freilassendes sein. Wenn man in die Vergangenheit zurückgeht, teilweise heute noch in Indien oder so, wenn man zu einem Guru geht, der fordert eigentlich komplette Unterordnung. Das war in der Vergangenheit auch notwendig, weil das Ich des einzelnen Schülers in der Vergangenheit noch so klein war, dass er unmöglich selber seinen Weg in die Hand nehmen hätte können, sondern hat er in den Anweisungen des Gurus Folge zu leisten gehabt, und weil der eben schon sehr viel Erfahrung hatte, nachdem er auch früher einem anderen Guru gefolgt ist, und da gab es blinde Unterordnung, nichts anderes. Und ist etwas, was heute noch in Indien praktiziert wird, was im positiven Sinne auch heute noch praktiziert wird, zum Beispiel ist oft so, dass Drogensüchtige nach Indien gehen oder was, dort Schüler eines Gurus werden, um diese Sucht zu überwinden, aber der sagt, du kannst das nur machen, wenn du bedingungslos meinen Anweisungen folgst. Du hast nicht zu hinterfragen, warum, wieso, das geht dich nichts an. Ich werde so viel sagen, wie notwendig ist, aber du folgst meinen Anweisungen. Dann kann ich dir mit ziemlicher Sicherheit die Garantie geben, dass du innerhalb einer gewissen Zeit deine Sucht überwindest. Weil du bist eben einfach durch deine Sucht aus deinem Ich noch nicht stark genug, das selber in die Hand zu nehmen. Und das funktioniert interessanterweise. Die Menschen, die das wirklich durchziehen, das funktioniert. Aber natürlich kann das nicht der heutige Geistesweg sein. Weil wenn die Individualität heute wirklich stark werden soll, dann müssen wir das Ich fordern. Also bei den Drogensüchtigen ist es eben halt noch sehr, sehr, sehr klein, das Ich. Das ist meistens der Grund, warum sie in die Drogensucht fallen. Oder zumindest sehr durch das Ego, naja, gefesselt, also jedenfalls zu wenig aktionsfähig. Also in diesen Fällen muss man es eventuell so machen, aber nicht bei einem Menschen, der so wirklich voll in unserer Zeit drinnen steht, als ganzer Mensch. Also so ein Geisteslehrer ist dieser Benediktus. Und Maria bittet ihn eben irgendwie um Hilfe, um Rat, um Aufklärung, und sagt, das kann doch nicht stimmen. Ich weiß doch, wie eng ich mit dem Johannes verbunden bin, wie viel er aus meinen geistigen Einsichten schöpfen kann und in wunderbare Bilder umsetzt. Und nicht nur das, ich habe doch schon erlebt, dass Johannes und ich in früheren Erdenleben miteinander verbunden waren, dass das eine tiefe Schicksalsgemeinschaft ist. Also wieso jetzt die Trennung? Und der Benediktus sagte, naja, du hast schon ganz richtig erlebt, wenn du spürst in dir, dass jetzt eine Zeit der Trennung gekommen ist. Jedenfalls muss doch der Johannes einmal lernen, auf eigenen Füßen zu stehen und seine eigenen geistigen Impulse kennenzulernen, nicht immer nur dir zu folgen. Und das stimmt schon, du bist eben durch frühere Erdenleben verbunden, aber hast du auch schon Einblick wirklich in alle Erdenleben, die du in der Vergangenheit gehabt hast? Nur weil du jetzt eines einmal erkannt hast, glaubst du schon alles zu wissen? Weil es ist eben nicht nur ein früheres Erdenleben, es sind vielleicht viele. Und jetzt glaubt man endlich einmal, na, ich habe eine Ahnung bekommen von einem früheren Erdenleben. Ah, ich bin jetzt schon der große Eingeweihte, der alles weiß und alles kennt und nachdem alles das Leben erregeln will. Na, da kann man schon schief gehen. Also, Sie sehen, einfach ist die Geschichte nicht, weil bis man mal überhaupt dazu kommt, ein Erdenleben, ein früheres, irgendwie zu durchschauen, das ist schon schwer genug und sich dabei nicht Täuschungen hinzugeben, ist dann im 11. Bild der große Schicksalsfrage auch für die Maria, weil da hat man vorher einen Rückblick erlebt und dann kommt der Arihan und sagt, nein, das hast du alles eingebildet, schau dir das doch an, das hast du ausspiritisiert, das passt doch alles so schön zusammen zu deinem Denken. Ja. Maria kann ihm dann Parole bieten und den Unterschied erkennen, aber die Gefahr ist jedenfalls sehr groß, dass man eigenen Fantasien verfällt. Noch zu Steiners Zeiten gab es genug Anthroposophen, wo also die Creme de la Creme der Geschichte dann an den Tisch versammelt war. Wer weiß nicht, was alles war. Die heilige Maria, der Josef und was Gott, was alles. Und von da abwärts die ganze Geschichte. War natürlich ein reines Hirngespinst in Wahrheit. Also es ist nicht leicht, sowas zu erkennen. Und dann hat man aber erst ein Erdenleben vielleicht. Und das Schicksal wird aber bestimmt durch alle vorangegangenen Erdenleben. Und wir tragen wahrscheinlich viele Winkel mit uns mit, die wir aufzulösen haben. Die wir auch nicht jetzt in dem jetzigen Erdenleben alle gleich auflösen können. Auch das wäre eine Illusion. Das wird der liebe Professor Capesius dann so schmerzlich erkennen. Weil der hat dann auch diese Rückschau in ein früheres Erdenleben und nachher kommt er zurück und merkt eigentlich, ich stehe jetzt vor einem riesen Pinkel und jetzt weiß ich gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Im dritten Drama wird dann herauskommen, dass er eigentlich in seiner ganzen Lebenstätigkeit jetzt so gehemmt ist, dass er am Leben gar nicht mehr teilnimmt. Modern würde man sagen, er hat ein Burnout-Syndrom. Er sitzt eigentlich nur mehr herum und schaut in die Welt hinein und nimmt im Grunde nichts mehr wahr. Also er ist wie gelähmt eine Zeit lang. Also die Dinge sind schwierig. Ja, gehen wir zum ersten Bild, dass wir ein bisschen systematisch vorgehen. Professor Capesius. Professor Capesius, dessen Porträt Johannes Thomasius gemalt hat und an dem Capesius selber gesehen hat, der muss tiefe geistige Einblicke haben, sonst hätte er mich nicht so durchschaut, viel mehr als ich von mir selbst erkennen konnte. Also mittlerweile ist der Capesius überzeugt davon, ja, also es muss das Geistige geben und es muss vor allem auch einen Weg geben, etwas davon erkennen zu können. Weil der Johannes Thomasius kann es. Und er hat sogar während des ersten Dramas mitverfolgen können, wie der Thomasius so weit gekommen ist. Weil zuerst war er noch fast eine Lebensruine, der am Leben verzweifelt ist. Und während des ersten Dramas kommt er dann so weit, dass er solche Bilder machen kann. Und gut, also jetzt beschließt der Professor Capesius, sich auch tiefer mit dem Geistigen zu beschäftigen, sich Rat zu holen von Benediktus, hat sich von dem aus ein Buch ausgeborgt und studiert das fleißig und kommt halt mit seinen Verstandeskräften aber irgendwie nicht weiter. Also es geht ihm so, wie wenn wir jetzt den Mysterientramen einmal lesen, dann sagen wir, aha, bitte, was war jetzt auf der Seite vorher, was mein Stein und damit, aha, keine Ahnung. Mühsam. So geht es also dem Capesius jetzt. Und an einer Stelle bleibt er immer wieder hängen. In deinem Denken leben Weltgedanken. In deinem Fühlen weben Weltenkräfte. In deinem Wollen wirken Weltenwesen. Was soll ich jetzt darunter vorstellen? Aha, in meinem Denken leben Weltgedanken. Wir haben das Gefühl, wir denken, da irgendwo da oben spielt sich das ab. Aber in Wahrheit ist um uns eine ganze reiche Gedankenwelt, die die Welt gestaltet, in Wahrheit. Die Naturgesetze sind das äußerste Zipfel davon, also die physikalischen Naturgesetze, die wir kennen. Aber dahinter sind noch reichere, wenn man so will, Weltgedanken, die die Welt des Lebendigen gestalten, die die Pflanzen gestalten. Und die aber nicht so blasse Gedanken sind, wie wir sie erleben, weil wir haben eigentlich nur die Schatten von Gedanken in uns. Und gehen dann daher zwangsläufig davon aus, naja, Gedanken sind Zollfrei, die tun nichts. Das sind eigentlich keine Wirklichkeit. Unsere sind es zunächst auch nicht. Sie sind höchstens ein Spiegelbild einer Wirklichkeit. Und Spiegelbilder tun in der Regel auch nichts. Die teilen keine Ohrfeigen oder was aus. Aber in der Welt sind sie wirksame Kräfte. Und sie sind aber nicht nur einfach Kräfte, die frei schweben in der Welt. Sie sind wirkende Kräfte, also sie gestalten die Natur. Und sie sind eben nicht nur Kräfte, sie sind sogar Wesenheiten. Das heißt, ja, verschiedenste Wesenheiten, nicht körperliche Wesenheiten. Wesenheiten, die wir nicht mit Augen sehen können, die aber trotzdem wirken. Also, weiß nicht, von Elementarwesen angefangen bis zu Engelwesenheiten oder Sonstiges. Man darf nur nicht verwechseln die Bilder, die wir uns halt davon machen, wenn man also Engel mit Flügeln zeichnet, dann darf man sich nicht vorstellen, das ist körperlich irgendwo flattert sowas herum, sondern das ist eine Imagination, ein Bild, das wir uns davon machen. Und ein Bild, das durchaus sinnvoll gestaltet ist. Aber es sind eben Wesenheiten. Und die wirken sogar in unserem Willen. Das sind zum Beispiel die Wesenheiten, ja, die irgendwie uns ein bisschen dabei helfen, dass wir unserem Schicksal entgegengehen. Wenn wir vorher von den wiederholten Erdenleben gesprochen haben und gesagt haben, wir nehmen uns eigentlich für eine nächste Inkarnation vor, die Fehler der Vergangenheit auszumerzen, auszugleichen, was wir anderen schuldig geblieben sind, was wir anderen zugefügt haben, an Leid wieder auszugleichen und vielleicht einen Schritt weiterzukommen. Das ist unser Wille. Nur im Bewusstsein wissen wir ja normalerweise nichts. Weil eher selten gehen die Menschen her und rutschen mit Absicht auf einer Bananenschale aus und brechen sich den Fuß, weil es jetzt das Schicksal braucht. Das machen wir ja nicht. Das passiert also für uns, für unser Ich-Bewusstsein unbewusst. Und trotzdem steckt vielleicht der Wille des Schicksals dahinter, der in Wahrheit unser eigener Wille ist. Nämlich unseres eigenen wirklichen Ich. Das heißt, von dem erleben wir in unserem Alltagsbewusstsein auch nicht die volle Realität, sondern nur ein bisschen, ein Spiegelbild davon. Das heißt, wir kennen uns selbst so wenig. Wir wissen so wenig bis ins Körperliche hinein von uns und bis ins Geistige hinein so wenig. Irgendwo dazwischen eine kleine dünne Schicht ist, von der wir ein bisschen was mitkriegen. Und Sinn der geistigen Entwicklung ist, dieses schmale Stückerl auszudehnen, nach oben, aber auch nach unten, auch unsere Leibesglieder, unsere Leibeswillen besser kennenzulernen. Beides. Aber solange wir das nicht selber können, ist halt die Hilfe anderer geistiger Wesenheiten da, die uns begleiten, die uns zur berühmten Bananenschale hinführen, wenn wir es gerade brauchen. Und Capesius rätselt halt jetzt über dieses Thema, und während er so ganz versunken ist, eigentlich so intensiv denkt, dass es schon eine Art Meditation ist, hat er ein seltsames Erlebnis. Es erscheinen ihm vor seinem inneren Auge plötzlich drei Gestalten, drei Frauengestalten, Philia, Astrid und Luna, die etwas damit zu tun haben, unsere menschlichen Seelenkräfte, denken, fühlen, wollen, wenn sie so wollen, zu verbinden mit der ganzen Welt draußen, mit dem Kosmos zu verbinden, und zwar mit dem Seelischen des Kosmos. Denn so wie bei uns ein nicht nur das Physische da ist, sondern dahinter Lebenskräfte sind, dahinter ein Seelisches ist, dahinter ein Geistiges, aus dem das Ganze herausgestaltet wird, so ist es im Großen auch da. Und in Wahrheit steht unser Denken, unser Fühlen, unser Wollen immer in einer gewissen Kommunikation mit den entsprechenden Kräften im Kosmos draußen. Und diese drei Seelenschwestern, nennen wir sie immer Philia, Astrid und Luna, die haben die Aufgabe, zwischen dem kleinen menschlichen und den großen kosmischen Kräften zu vermitteln. Die tauchen also immer wieder auf. Die tauchen auf bei den verschiedensten Personen dann, also den verschiedensten Personen erscheinen, die vermitteln also das. Und es tritt aber auch immer ab dem zweiten Traum eine vierte auf, die andere Philia, die diesen dreien entgegenwirkt, die also ein bisschen verhindert diese Beziehung zu den großen kosmischen Seelenkräften. Ja, warum? Weil wir es uns nicht zu uns selbst finden würden. Wir müssen auch dieses Erlebnis haben, ich bin doch ganz in mir, da ist mein Denken, mein Fühlen, mein Wollen und das gehört ganz mir und draußen ist nichts. Weil sonst wären wir niemals zum Bewusstsein unserer selbst gekommen. Weil fürs Kind ist das so ein großes Erlebnis, wenn es das erste Mal ich sagt, nämlich deswegen, oder sich als ich erlebt, nämlich als etwas anderes als alles da draußen. Da, da steht der Papa, die Mama, der Opa, die Oma, aha, und ich bin aber ganz was anderes. Das ist ein großartiger Moment. Aber das erlebe ich nur, wenn ich mich trennen kann von der Welt draußen. Das heißt aber auch, dass ich mich von diesen Seelenkräften draußen einmal trennen kann. Ich erlebe jetzt zwar nur mein kleines, wunziges, aber immerhin, von dem weiß ich, das gehört mir. Und das ist meines. Das muss ich auch erleben können. Nur wenn ich das erleben kann, kann ich mich später vielleicht einmal, wenn das Ich da drinnen immer mehr zum Bewusstsein erwacht ist und irgendwann einmal auch spüren lernt, seine eigenen schöpferischen geistigen Kräfte, dann aus Freiheit heraus wieder zurückwenden. Nicht mehr, dass ich unbewusst zwangsläufig verbunden bin, sondern dass ich mich aus Freiheit zurückwenden kann wieder. Und diese Kraft nennt man Liebe. Liebe ist nicht dort, wo ich sozusagen zwangsläufig verbunden bin und gar nicht durch die Trennung durchgegangen bin noch. Die Liebe entsteht erst dort, wo ich mich aus der Freiheit heraus wieder verbinde. Mit anderen Menschen, letztlich mit dem ganzen seelisch-geistigen Kosmos irgendwo. Und daher wird im vierten Drama dann deutlich ausgesprochen, bereits im Personenverzeichnis, die andere Filie, die gerade diese Verbindung hemmt, wird dann dort geschildert als Repräsentantin der Liebe. Ganz interessant, was ich denke, die hat eigentlich so ein bisschen eine negative Rolle, die will man verhindern, dass man ins Geistige kommen und so. Naja, sie will aber freuen, dass wir zu uns selbst kommen. Und nur dann kann sich die Liebe entfalten. Das ist also auch ein wichtiges Motiv. Naja, also der Capesius erlebt also jetzt im ersten Bild diese drei Seelenschwestern ganz deutlich und vor allem, sie sagen ihm Dinge, wo er nachher wieder aus diesem Erlebnis herauskommt. Sie sagt, da sind aber jetzt Gedanken, Ideen aufgetaucht, auf die hätte ich nie selber draufkommen können. War das jetzt eine Realität oder fange ich schon zum Spinnen an, weil ich da diese Schriften lese, also ich finde mich nicht mehr zurecht, er ist also komplett verwirrt. In Wahrheit ist es eben bereits ein erstes geistiges Erlebnis, das er hat. Und Benediktus kommt gerade in den Moment herein, wo er jetzt so zweifelt, was da los ist und sagt, es ist gut, dass er kommt, also ich bin jetzt total im Unglück und verwirrt und der Benediktus sagt, nein, ich finde euch im Glücke. Ja, weil endlich einmal ein Durchbruch jetzt zu einem ersten geistigen Erlebnis da ist. Und naja, der Capesius ist noch nicht so ganz überzeugt, aber immerhin er hat Vertrauen zum Benediktus und sagt, na gut, gehen wir halt einmal weiter den Weg. Ein zweites Bild, was ich schon kurz geschildert habe, Maria spürt in sich den Impuls, sich von Johannes zu trennen. Zu trennen, darum, auf das läuft es hinaus, damit der Johannes endlich einmal seinen eigenen geistigen Weg geht, seine sozusagen geistige Trägheit überwindet und sich nicht mehr von ihr inspirieren lässt, von ihr ihre Impulse geben lässt, sondern einen eigenen Weg geht. Und außerdem erkennt Maria, dass ihr das natürlich auch unheimlich gefallen hat, dass ihre geistigen Eingebungen sich im Freunde widerspiegeln und er ihre Ideen verwirklicht, weil die ja so großartig sind. Also sie merkt, dass das auch so ein bisschen schon raffiniertere Eitelkeit ist, da drinnen im Freunde zu sehen, die eigenen Ideen im Grunde. Und ihn im Grunde zu ersticken dadurch, dass sein kleines Pflänzchen gar nicht wachsen kann. Und im dritten Bild sieht man eben den Johannes auch, also da schildert er das auch noch einmal, wie viel also von der Freundin an Impulsen nehmen kann und dass er dadurch nur schaffen kann und die Maria kommt dann dazu und eröffnet ihm eben, Na, wäre es aber nicht noch größer, wenn aus einem Menschen die ganzen Impulse kämen, wäre es nicht dann erst wirklich dein eigenes, wenn du nicht immer nur meine Ideen nehmen würdest? Na, der versteht das so gar nicht, der will es vorher nicht wahrhaben und sagt, ja, aber selber mit meinen Ideen komme ich nicht weit. Das, ja, ich kann zwar dann Ideen über das Geistige entwickeln und die kann ich von mir aus auch niederschreiben, aber bis zum künstlerischen Schaffen komme ich damit nicht. Also das wirklich umzusetzen, da komme ich nicht dorthin. Aber sie lässt ihn dann stehen und er muss jetzt von jetzt an mit sich alleine fertig werden. Ist schrecklich verzweifelt darüber. Wird sich im fünften Bild dann noch deutlicher herausstellen. Dazwischen ist noch das vierte Bild. Da begegnen wir einer neuen Figur, Dr. Strader. Dr. Strader ist so ein bisschen das Pendant zum Professor Capesius. Nur geht er nach der anderen Richtung, nämlich mehr so ein bisschen Richtung Ariman. Der Capesius hat nämlich ein bisschen mit Luzifer auch immer zu tun. Weil er ist Historiker, er kann wunderbar historische Ereignisse schildern und mit einer sehr großen Eloquenz, aber es ist halt noch nicht so wirklich ganz das Geistige drinnen. Er sucht es ja eben erst. Das ist schon so ein bisschen die eigene Professoreneitelkeit auch ein bisschen dahinter. Und beim Dr. Strader ist das genaue Gegenteil, er ist mehr Techniker, Naturwissenschaftler und daher mit den Kräften Arimans eher in Kontakt und der nascht so ein bisschen an ihm. Strader ist, das hat mein ersten Drama kennengelernt, wollte eigentlich auf Wunsch seiner Eltern, wo sich später herausstellt, nämlich jetzt im vierten Bild des zweiten Dramas, dass das nicht seine leiblichen Eltern waren, sondern das waren es war ein Adoptivkind und dadurch sagt er dann im vierten Bild, ja, also ich bin schon ein Fremdling von klein auf, also ich bin in einer Umgebung hineingeboren, mit der ich eigentlich irgendwie nicht zusammenpasse und diese Zieheltern jedenfalls wollten ihn zum Priesterberuf bestimmen und er war schon ins Kloster eingetreten, stand kurz vor der Priesterweihe, hat aber während seiner Ausbildung schon naturwissenschaftliche Schriften und dergleichen studiert und hat gesagt, ja, aber die Ideen, die da drin stehen, die passen mit dem Glauben irgendwie nicht zusammen, dass ich kann nicht einfach jetzt blinden Glauben entwickeln und auf der anderen Seite die Naturwissenschaft, die hat für mich mehr Überzeugung und er ist also kurz vor der Priesterweihe ausgeschieden. Die Zieleltern waren natürlich komplett verzweifelt darüber und aber das ist halt sein Schicksal. Aber er wollte also durch das klare, nüchterne, mathematisch-naturwissenschaftliche Denken die Natur ergründen. Also so ein bisschen wie der Faust, also das Innerste der Natur ergreifen. Er merkt aber natürlich immer mehr, dass er irgendwo nicht ans Ende kommt, weil mit dem äußeren Verstand allein, das reicht halt eben irgendwo nicht. Und besonders zur Verzweiflung gebracht hat diesen Dr. Strader im ersten Drama, in demselben Bild, wo Capesius sich in dem Gemälde so auf ganz neue Weise sehen lernt, kommt eben auch sein Freund Strader dazu, sieht auch das Bild, ist auch fasziniert davon, sieht auch, dass da er den Capesius so sieht, wie er noch nie gesehen hat. Nur er kann sich nicht erklären, wie das zugeht. Wie kann das funktionieren? Wo ist das? In den Farben kann es ja nicht liegen. Das ist toter Stoff auf der Leinwand. Das ist irgendwo dahinter. Er will schon die Leinwand durchbohren. Er kommt mit dem nicht weiter. Also ist es in Capesius irgendwie drin. Aber das, an ihm sehe ich es auch nicht, wenn ich ihn anschaue. Ich sehe es nicht im Bild. Also wo ist das? Also da wird er ganz geradezu verrückt. Also er sagt dann, oh, lasset mich allein und stürmt davon. Und es stellt sich heraus, dass er dann wirklich offensichtlich einen mittelgroßen Nervenzusammenbruch gehabt hat und wirklich krank geworden ist sogar dadurch. Also das hat ihn zutiefst erschüttert, nämlich ihm war jetzt eine eigene Unfähigkeit, an das Geistige heranzukommen und trotzdem aber vor Augen den Beweis zu haben, irgendwo ist es da, das kann er nicht leugnen. allem, weil er im ersten Drama auch kennengelernt hat, die Theodora, ein Medium, eine Seherin, die dann in seiner Gegenwart eine Schauung hatte. Und das hat ihn interessanterweise irgendwie neugierig gemacht. Ein typischer Naturwissenschaftler, so ein Medium, wenn das in Trance fällt, das ist ein Phänomen, das kann ich von außen studieren. Das ist spannend irgendwie, wenn es mit veränderter Stimme spricht und so weiter. So wie es im 19. Jahrhundert viele Naturwissenschaftler spiritistischen Sitzungen beigewohnt haben. Weil jetzt kann ich das von außen studieren, vielleicht messen sogar irgendwas. Das ist was für einen Naturwissenschaftler, weil rein geistig den Geist erfassen, das geht nicht. Das Problem ist halt nur, der Geist lässt sich in Wahrheit äußerlich nicht erfassen. Aber er geht halt einmal davon aus, der Stader. Hat aber dadurch eine starke Beziehung zu der Theodora gewonnen, wird sich im dritten Drama herausstellen, dass sie später seine Gattin geworden ist. Im zweiten erfahren wir davon noch nichts. Also dieser Stader jedenfalls ist jetzt total verzweifelt. Total verzweifelt und im vierten Bild besucht er seinen alten Freund Capesius. Ja, und sie sehen einander nach langer Zeit wieder und Capesius fragt ihn, wie es ihm ergangen ist und wie es also mit seinem geistigen Streben ausschaut, aber nur immer in seiner Forschertätigkeit drinnen ist, das Innerste der Natur zu ergründen und der Welt zu ergründen. Ja, und er sagt, oh nein, das habe ich alles aufgegeben, da kommt man eh nicht weiter. Ich bin jetzt Vorsteher einer Fabrik, in der man Schrauben walzt und das soll genügen. Ich wende meine technischen Kenntnisse praktisch an und betäube mich eigentlich damit. Und ja, sicher gibt es Momente, wo das wieder auftaucht, aber vor denen laufe ich eigentlich im Grunde davon. Und nur eines ist ihm damit mittlerweile aufgegangen. Durch sein naturwissenschaftliches Denken hat er versucht, den Entwicklungsgedanken weiterzudenken. Also gut, in der äußeren Natur haben wir den Entwicklungsgedanken, wie sie heute Tiere, ich weiß nicht, vom Wurm, vom Einzeller beginnend über den Wurm irgendwann bis zu den Säugetieren weiterentwickeln und so weiter. Überall in der Welt gibt es einen Entwicklungsgedanken. Und wenn ich diesen Gedanken weiterspinne und mir die individuellen Menschen anschaue, die sich weiterentwickeln, dann komme ich eben auf diesen Gedanken der wiederholten Erdenleben. So wie Lessing drauf gekommen ist. Nämlich interessant, der gute Lessing, der Aufklärer, der war ja der große Dichter der Aufklärung, ein ganz nüchterner Mensch. Er hat von sich immer gesagt, ich bin so nüchtern, dass ich in meinem Leben noch nie geträumt habe. Noch nie. Das gibt es bei mir nicht. Entweder bin ich wach und da bin ich bei klarem Verstand oder ich laufe und da weiß ich nichts aus. Dazwischen gibt es nichts. Also von geistigen Erlebnissen eigentlich nichts. Aber der Lessing ist durch Logik draufgekommen, es müsste eigentlich, wenn die Welt richtig funktioniert, wiederholte Erdenleben geben. Sonst ist das nicht logisch, das Ganze. Genau auf dieselbe Idee ist jetzt der werte Dr. Strada gekommen. Ja, und der Capesius sagt, ja, das ist ja großartig, also ich wäre froh, wenn ich auf das schon selber drauf gekommen wäre. Ja, ich gratuliere dir. Ja, und der Stader sagt, ja, da gibt es nichts zum Gratulieren, das ist ja eine schreckliche Einsicht im Grunde. Jetzt sehe ich, also es gibt wiederholte Erdenleben, da wirkt vielleicht das Schicksal nach, aber ich habe keine Ahnung, wie ich erkennen soll, was da bei mir wirkt. Ich habe keine Einsicht in meine früheren Erdenleben, ich weiß keinen Weg, irgendwas davon zu erkennen. Ich fühle mich also jetzt getrieben von irgendeinem Rad, das ich nicht beeinflussen kann, von dem ich keine Ahnung habe, was mich hinführen wird. Das ist ja entsetzlich. Ja, und das hat mich schon hineingestellt in meine Pflegefamilie, wo ich nicht reingepasst habe. Und also das heißt, da ist ein Wollen in mir, das ich aber nicht kontrollieren kann, das mich führt wie eine Marionette. Also er sagt, das Schlimmste, was passieren kann. Also er ist gar nicht glücklich über diese Sache. Nur andererseits zwingt mich geradezu die Logik davon auszugehen. Und so suche ich eben am liebsten in meiner praktischen Tätigkeit Betäubung, um nicht allzu viel darüber nachdenken zu müssen. Also ich laufe dem eigentlich davon im Grunde. Viertes Bild. Fünftes Bild, Professor Capesius. Wie so oft in früheren Jahren schon besucht er die Familie Balde. Die Familie Balde, Felix und Felicia Balde, wohnen also in der Waldeinsamkeit irgendwo. Er ist ein kräuterkundiger, naturkundiger Mensch, der gewisse hellsichtige Einblicke in die Natur hat, aus Anlage heraus. Der also tiefer in die Natur blicken kann, nicht durch irgendeinen geistigen Schulungsweg, sondern er bringt sich als Naturanlage mit. Also wie es zumindest früher noch vor nicht so langer Zeit manche Menschen gehabt haben, die einfach ein Gespür gehabt haben für die Dinge, für die richtigen Heilkräuter und dergleichen. Und Felicia Balde, seine Gattin, ist eine begnadete Märchenerzählerin. Und so ein Märchen, die sie, ne, man kann nicht sagen, erfindet, aber die ihr einfallen. Sie ist sich selbst ganz bewusst, die machen nicht ich. Sie sind da, sie kommen und ich kann sie erzählen. Und der Professor Capesius, für den ist es immer ein Labsal, diese Märchen zu hören. Er, der große Geschichtsprofessor, geht seit Jahren eigentlich immer dorthin, weil manchmal fühlt er, ja, ich habe zwar so große Momente, wo ich meine Zuhörerschaft begeistere, aber dann kommen wieder Phasen, wo ich mich wie ausgepumpt und leer fühle und gar nichts kommt. Und dann gehe ich zur Frau Balde, höre mir die Märchen an und ich weiß nicht wie und wieso, aber dann ist meine Seele erfrischt. Und jetzt geht er eben wieder zur Frau Balde hin, eben auch wahrscheinlich um diese ganzen Erlebnisse des ersten Bildes zu verarbeiten. Und sie erzählt ihm ein wunderbares Märchen, das Märchen vom Quellwunder. Das Märchen vom Quellwunder geht um einen Knaben, noch ganz klein, der in einer Försterfamilie aufwächst, also das sind seine wirklichen Eltern, in der Natur draußen also, und der kleine Bub geht also immer allein durch den Wald, durch die Natur, er erlebt die ganzen Naturstimmungen mit, ganz intensiv, also wenn der Sonnenschein ist, dann geht seine Seele auf, wenn es regnet oder düster ist, dann fühlt er sich bedrückt innerlich und ganz besonders liebt er eine Quelle, wo das Wasser rieselt, wo die Wasserstäubchen sich verteilen und dort sitzt er oft stundenlang. Und eines Tages, wie er dazu sitzt, erlebt er, kann sagen in der Fantasie oder in der Hellsichtigkeit, wie auch immer, drei Frauengestalten. Und die eine nimmt die Wassertröpfchen, formt sie zu einem Kelch, die zweite fängt in diesem Kelch das Mondenlicht auf und die dritte erreicht in diesem Kelch. Und sie sprechen nichts, also er kann sie nicht hören, er sieht sie nur, es ist eine Imagination, ein Bild. Und in der Nacht träumt ihm aber, dass er von einem wilden Drachen verfolgt wird und dieser wilde Drache raubt ihn in diesem Kelch. Und dreimal noch erlebt er dieses Bild, also es kommt dreimal wieder und dann nicht mehr. Und das Märchen geht dann weiter, noch dreimal 360 Wochen, das ist eine lange Zeit, das, wenn man es nachrechnet, sind es ungefähr 21 Jahre, ist er schon längst in einer Stadt tätig, also als Erwachsener und hat lange nicht gedacht an seine Jugendzeit und an dieses Erlebnis an der Quelle. Da träumt ihn eines Nachts wieder von den drei Frauen an dieser Quelle und diesmal sprechen sie auch zu ihm und verleihen ihm eben gewisse Gaben, einen Hoffnungstrunk, einen Wunderhammer und so weiter. Sie werden das dann auch im Märchen ganz genau hören, wenn das schön geschildert wird. Und dann träumt ihm aber auch, dass dieser Drache wiederkommt. Aber diesmal kann er ihm nichts tun. Er kann ihn zurückschlagen, der Drache weicht zurück, er kann ihm nichts mehr anhaben. Er hat also jetzt diese Kräfte nämlich aufnehmen können, die ihm diese drei Frauengestalten gegeben haben. Da ist der Zusammenhang mit Capesius nämlich da. Der hat im ersten Bild diese drei Seelenschwestern erlebt. Jetzt hört er ein Märchen, wo im Grunde nämlich genau dieselben Gestalten auftauchen. Nur halt in einer bisschen anderen, märchenhaften Form. Es sind im Grunde genau diese drei Seelenschwestern, die damit gemeint sind. Und nicht, dass der Capesius das jetzt voll begreift, diesen Zusammenhang, aber in seiner Seele, die so unruhig war seit dem Erlebnis mit den Frauengestalten, kehrt er Ruhe ein. Und er geht jetzt beschwingt weg von dem Häuschen der Baldes, die in der Einsamkeit wohnen, mittlerweile aber von vielen Menschen aufgesucht werden. Muss ich vielleicht kurz dazu sagen, dass der Felix Balde vor einem ersten Drama ein sehr menschenscheues Wesen war. Er wollte eigentlich mit anderen Menschen gar nicht viel zusammenkommen, sondern in der Natur draußen. Er hat gesagt, die Menschen verstehen eh nicht, was ich da sehe und was ich darüber erzählen kann. Ich will mich in die Natur zurückziehen. Aber er hat im Laufe des ersten Dramas erkannt, dass er doch den anderen Menschen doch etwas geben kann, wenn er davon spricht, auch wenn sie es vielleicht nicht so verstehen, vielleicht machen wir Schmunzeln über ihn, aber dann doch bleibt irgendwo was hängen. Und mittlerweile ist er ein vielbesuchter Mann, weil offensichtlich viele Leute das auch fasziniert, was er erzählen kann von Mondenwesen und Sonnenwesen, Mondendämonen und alles Mögliche. Verstehen dann die meisten nichts davon, aber es ist halt interessant. Naja, jedenfalls, also der Capesius geht jetzt weg von diesem Häuschen, geht durch den Wald und begegnet dem Johannes Thomasius, der offensichtlich auch da auf dem Weg da zu dem Häuschen ist oder jedenfalls in dem Wald unterwegs ist. Allerdings so, dass ihn jetzt der Thomasius nicht bemerkt, aber er beobachtet ihn, weil der Thomasius sich ein bisschen komisch verhält. Er scheint mit irgendwem zu sprechen oder zu diskutieren oder so. Es ist aber niemand da, also führt er wahrscheinlich Selbstgespräche oder so. Und er schaut sich das an so ein bisschen. Tatsächlich hat in diesem Moment der Thomasius ein sehr starkes Erlebnis. Er ist nämlich in den Wald hinausgelaufen, einfach aus Verzweiflung. Die Maria trennt sich von ihm und er versteht das nicht und wie soll er weiter tun und mit seiner ganzen Kunst ist zu Ende, wenn die Maria fort ist, vor allem wenn sie ihn nicht mehr inspiriert. Der Benediktus hat zwar deutlich gesagt, von äußerer Freundschaftstrennung ist nicht die Rede, nur geistig müsst ihr euch einmal separiert halten. Ja, das versteht er eben überhaupt nicht, dass er ist tief verzweifelt. Und in dieser tiefen Verzweiflung erlebt er seinen Doppelgänger. Das heißt, er erlebt als geistiges Erlebnis eine Gestalt, die ihm ähnlich ist, düster allerdings irgendwie ein bisschen. Und dieses Doppelgängerergebnis wird in der Literatur, in den Gedichten oft geschildert. Also, dass man sich sieht, aber die Schattenseiten eigentlich der eigenen Persönlichkeit sieht, die man halt mit dem Tagesbewusstsein nicht so gern wahrhaben will. Und Johannes ist ja davon ausgegangen, von seiner reinen, seelisch-geistigen Liebe zur Maria. Und der Doppelgänger sagt, ich liebe dich, Maria. Und zeigt ihm, na, eigentlich ist das alles Trieb und Begierde, was dahinter steckt. So viel seelisch-geistiges, wie es du einbildest, so viel reine, heilige Liebe, wie du glaubst, ist nicht dahinter. Und er kommt halt sozusagen ins Streitgespräch mit dem Doppelgänger, aber der macht ihm also sehr deutlich, wo er wirklich steht, was also seine wirklichen Antriebe sind. Wobei es eben gar nicht nur um äußere Begierde und äußeren Trieb geht. Es geht eben vor allem beim Johannes auch darum, und das, was ich schon erwähnt habe, diese Begierde, ihr Seelisches auszusaugen und sich damit satt zu trinken. Und selber dadurch passiv sein zu können. Das nehme ich lieber von ihr. Das ist das eigentliche Problem bei ihm. Und das führt ihm also der Doppelgänger sehr deutlich vor Augen und zeigt ihm auch, also ich weiche nicht von dir, so lange nicht, bis du zum Gleichnis des Wesens, bis du mich Doppelgänger, zum Gleichnis des Wesens gemacht hast, dass du einst werden sollst. Also arbeite an dir. Und an mir wirst du dann sehen, ob das Erfolg hat oder nicht. Ich werde mich verändern, ich Doppelgänger, wenn du an dir arbeitest. Das ist diese Begegnung mit dem Doppelgänger oder mit dem kleinen Hüter der Schwelle, das ist ziemlich verwandt miteinander. ist nicht der große Hüter der Schwelle, von dem der Titel des dritten Dramas ist. Der kleine Hüter der Schwelle, dem begegnet man mehr so auf dem systematischen geistigen Schulungsweg. Wenn das mehr so spontan passiert, dann erscheint er oft als Doppelgängergestalt. Weiß ich nicht, Dr. Jekyll und Mr. Hyde oder so, oder diese Geschichten halt. Und Capesius beobachtet diese Szene, erlebt es aber jetzt irgendwie mit, kriegt auch mit irgendwie, dass da der Thomasius dem Doppelgänger begegnet, und das alles löst in dem Capesius jetzt eine Art Vision aus, wo er sich irgendwie wie ausgeweitet und in eine andere Welt, in eine andere Gegend, in eine andere Zeit versetzt fühlt. In eine andere Gegend, in eine andere Zeit, wo er aber dem Thomasius wieder begegnet, anderen Gestalten, die er aus dem Leben kennt, begegnet. Aber es ist nicht die Gegenwart, es ist Mittelalter irgendwo. Das heißt, er erlebt einen Rückblick in eine frühere Inkarnation. Eine Inkarnation so an der Schwelle vom Hochmittelalter in die Neuzeit hinein, so 14. Jahrhundert ungefähr. Und er, Capesius, erlebt, er ist Mitglied in einem Ritterorden, Templerorden oder so würde man das zuordnen. Und der Johannes Thomasius ist auch dort, der ist als Bergwerksingenieur, wenn man so will, oder Bergwerksmeister eigentlich tätig für diesen Ritterorden. Und dieser Johannes Thomasius ist zwar äußerlich tätig für diesen Orden, innerlich aber steht er den Ideen dieses Ordens feindlich gegenüber. Also er kann sich mit den Ideen eigentlich gar nicht identifizieren, aber er ist halt Bergwerksmeister, und weit und breit gibt es halt sonst keine Möglichkeit, dieses Handwerk auszuüben. Also hat er sich dort verpflichtet, aber in Wahrheit ist er ganz den Lehren der Kirche verpflichtet, namentlich so, wie sie durch einen in der Gegend ansässigen Mönch vertreten werden, der halt dort für die Gemeinde zuständig ist, der auch für das Kloster dort zuständig ist, der eigentlich sein, könnte man sagen, großer geistiger Lehrer ist. Dieser Mönch ist niemand anderer als eine frühere Inkarnation der Maria. Der Bergwerksmeister Thomas ist eine frühere Inkarnation des Johannes Thomasius. Und eben dieses Mitglied des Templerordens oder dieses Ritterordens, der Capesius, der dort der unmittelbare Vorgesetzte eben des Thomas ist, von dem stellt sich später heraus, er ist der Vater des Thomas. Allerdings gibt es eine ziemliche Verwicklung, weil dieser Tempelritter, der sein Vorgesetzter ist, der nicht mit Namen genannt wird, sondern er wird genannt, also der erste Präzeptor, ich glaube der erste, nicht der zweite, der erste. Der ist als junger Mann, hat eine Familie gegründet, da wurde eben der Thomas geboren und auch ein Schwesterchen wurde geboren, aber dann war dem guten Mann halt das Familienleben irgendwie zu langweilig, er war auf Abenteuer aus, hat die Familie sitzen lassen mit die Frau, also mit den kleinen Kindern, ist in die Welt gezogen, hat alle möglichen Abenteuer bestanden, ist dann irgendwie auf den Ritterorden gestoßen, und die haben ihn aufgenommen, haben ihm ziemlich strenge Regeln auferlegt, dadurch hat er sich sicher weiterentwickelt irgendwo und ist dann letztlich also Bergwerksaufseher geworden in diesem Ritterorden. Und zufällig oder durch Schicksal halt in den Ort gekommen, wo auch dieser Thomas, sein Sohn, arbeitet. Das, zunächst am Anfang haben das beide noch nicht gewusst, weil der Thomas sucht seit Jahren seinen Vater, wo der hingekommen ist, und vor allem, weil er der Familie so viel Leid angetan hat, die Mutter ist vor Gram gestorben, die Kinder wurden getrennt, sein Schwesterchen hat er keine Ahnung, wo das hingekommen ist, stellt sich dann heraus, dass es als Pflegekind auch aufgenommen worden ist bei einer gewissen Familie Kühne, und der sich herausstellt, die frühere Inkarnation von Felix und Felicia Balde, dort ist diese Schwesterchen untergekommen. Und es gibt nur so eine kleine Verwicklung, er hat diese Schwester mittlerweile kennengelernt, weiß aber nicht, dass es seine Schwester ist, hat aber eine starke Beziehung zu ihr und möchte sie zur Frau nehmen, weil er sich eben zu ihr sehr hingezogen fühlt. Und mittlerweile kommt langsam der Capesius in seiner völligen Inkarnation, also der erste Präzeptor, drauf, der Thomas ist mein Sohn. Der Kühne bringt auch noch irgendwelche Aktenrollen und so, wo das herausgeht. Und das ist dem Präzeptor alles ziemlich peinlich, die Geschichten. Er muss irgendwas unternehmen, weil das ist ja seine Schwester dort und der kann die ja nicht heiraten. Also er muss sich offenbaren irgendwie. Also er hat das Ganze eine sehr unangenehme Situation. Und also der Thomas erfährt das jetzt auch und er würde dem Vater alles verzeihen. Alles Unheil, das er über die Familie gebracht hat, würde er ihm verzeihen. Aber das Interessante ist, eines kann er ihm nicht verzeihen. Dass er diesen kirchenfeindlichen Ideen der Tempelritter nachhängt. Und dass er dort also dabei ist und der Thomas sagt, also, da steht Gedanke gegen Gedanke. Da findet sich keine Brücke. Also das ist sozusagen die schwerste Schicksalstrennung. Und er bespricht das eben auch mit dem Mönch, also mit der früheren Inkarnation der Maria und der Mönch natürlich, der auch ganz auf seine Kirchenlinie eingeschworen ist, strenger Scholastiker, scharfer Denker, sehr scharfen Verstand hat und eben diese Templerlehren nur als teuflisch empfinden kann. Also, weil ja auch sein großer Lehrer, also dieses Mönches, das ja auch gepredigt hat, dass das alles Ketzereien sind und dergleichen. Im Übrigen, dieser große Lehrer, bei dem der Mönch, der jetzt schon zumindest in unserer Inszenierung sehr, sehr alt ist, das hat sich interessanterweise von selber ergeben. Das von Probe zu Probe ist immer älter geworden. Ja, er ist also ein bisschen verfallen. Das ist schlimm, ja. Ich weiß nicht, wahrscheinlich ist das dieses, weil Hochscholastik ist ja so ein, dieses scholastische Denken ist so eine zweischneidige Sache. Es ist so, ein letzter Rest vom geistigen Erleben ist da, aber auf der anderen Seite schon ganz der tote Verstand auch. Weil an der Grenze bewegt sich's. Und der tote Verstand ist aber notwendig, um im Geistigen voll wach werden zu können, weil sonst träumen wir drin, um so irgendwelche Eingebungen, aber sind nicht wach. Also wenn ich wach werden will, muss ich an die Grenze des Toten herankommen. Dort wäre ich nicht mehr wach, da wache ich auf. Und genau dort bewegt sich der Mönch. Und der Schuss vom Abstrakten ist wahrscheinlich ein bisschen stark. Also durch das Alter da wahrscheinlich so schnell. Gibt ihm aber eine große Hilfe dann, dass er mit dem Ariman ganz gut umgehen kann und den Paroli bieten kann. Weil den kann man nur mit dieser Waffe schlagen. Dem Ariman muss man logisch beweisen, dass er Unrecht hat. Dann hat man ihn. Wenn man irgendwie schwärmerisch sagt, im Geistigen ist das alles anders, dann lacht er nur der Ariman. Wahrscheinlich mit einem frostigen Lachen, aber wie auch immer. Naja, also jedenfalls, der Mönch sagt zwar, ja, ich werde dich nie deiner Familie und deinem Vater entzweien wollen, aber natürlich an meinen Gedanken kann ich nichts ändern. Die sind so, also das. Und das entzweit die Familie. Und das ist mit auch so ein bisschen was sich dann in der Gegenwart auswirkt, das Schicksal, das die Maria auch tragen muss, dieser Schmerz der Trennung vom Johannes. Sie trennt den Vater vom Sohn. Sie muss jetzt auch ein bisschen den Trennungsschmerz erleben, weil leicht fällt sie ja trotzdem nicht. Sie hat zwar die Einsicht, es muss sein, aber leicht fällt sie ja nicht, es tut weh. Es tut schon unheimlich weh. Also so kommt es um über 7 Ecken wieder zurück, die ganze Sache. Ja, also Thomas erfährt eben dann, dass das sein Vater ist, erfährt, dass das seine Schwester ist, dass das sozusagen irrtümlich war, dass er sie zur Frau nehmen wollte. Das ist aber kein Problem, also sie verstehen sich an sich dann ganz gut. In den meisten Dingen nur findet der Thomas, dass sie zu sehr auch Verständnis hat für die Lehren dieser Tempelritter und die auch nicht schlecht findet. Also die wäre eigentlich offen für irgendeine Vermittlung dazwischen, aber der Thomas gar nicht, also überhaupt nicht.
Und gibt es in der Gegenwart auch die Schwester?
Die Schwester gibt es in der Gegenwart auch. Das ist nämlich die Seherin Theodora, die dann später der Dr. Schrader heiraten wird. Und wo es im dritten Drama dann eine sehr schicksalshafte Begegnung zwischen dem Thomas und der Theodora geben wird. So dass sogar der Thomas dann schuld daran ist, dass sie stirbt, weil er jetzt ihre Seelenkräfte aussaugt. Weil es kommt so weit, als Folge jetzt dieser ganzen Trennung von der Maria. Er hat ja jetzt zwar das Begegnung mit den Doppelgängern und er sieht, dass nicht alles so stimmt bei ihm, aber so richtig aufraffen, sich auf die eigenen Füße zu stellen, das fällt ihm nur sehr schwer. Er gibt sich eigentlich jetzt vielmehr den Luzifer hin und sagt, mach du. Du bist der viel Gescheitere, der viel Weisere, wirke du in meinem Willen und du hast den Überblick. Und das führt ihn natürlich auf Abwege, weil gerade den Luzifer sollte er nicht sich zur Leitfigur nehmen. Und das tut er aber, weil es halt der bequemere und angenehmere Weg ist irgendwo. Und das führt dazu, dass, weil Luzifer kann dann im dritten Drama zwar nicht mehr verhindern, diese Trennung zwischen Johannes und Maria, ja, es geht sogar im dritten Drama, dass die wieder zusammenkommen können, ohne dass das schädlich ist, weil die Maria nämlich so weit ist, dass sie sagt, stopp, wir können zwar äußerlich miteinander kommunizieren, vieles teilen, aber ich werde nicht mehr dir meine Seelenkräfte da hineingeben, dass du saugst dran, das geht nicht mehr. Du musst deine eigenen finden. Also da ist die Maria einfach so weit, der Johannes wäre eh noch nicht so weit, aber sie ist so weit zu sagen, stopp. Und der Luzifer lenkt aber jetzt diese Sucht, diese Seelenbegierde eigentlich, die der Johannes hat, auf die Theodora um. Jetzt fängt er dort. Weil da gibt es eine schöne Szene dann im dritten Bild. Also, ja, also er wird Maria nicht mehr lieben, aber lieben wird er. Aber halt mit Begierde, nämlich mit dieser Seelenbegierde. Und das richtet die Theodora zugrunde. Also das ist ganz dramatisch dann eigentlich. Das ist im vierten Bild, dann im dritten Drama und im fünften sieht man dann, da kommt man schon vom Begräbnis und so. Und trotzdem kommt aber dann die geistige Erscheinung der Seele dieser Theodora, die letztlich den Schrader auch auffordert, ja, ihr müsst alles tun, damit der Johannes auf den richtigen Weg kommt. Ihr müsst ihm helfen. Also sie ist nicht jetzt negativ ihm gegenüber eingestellt eigentlich, nur ihr müsst auch verhindern, dass er mich noch in der drüberen Welt irgendwo erreichen kann, meine Seelenkräfte, weil er hat schon gewisse hellsichtige Erlebnisse, auch wenn sie halt von Luzifer beeinflusst sind, aber er kommt hinüber, die Gefahr besteht, dass das über den Tod hinaus noch geht. Und das wäre also für ihn dann ganz namentlich für ihn ganz fatal. Und im dritten Drama wird es dann auch aufgearbeitet, diese ganze Sache. Aber das ist schon ein Vorgriff. Aber man sieht ja jetzt in der Mittelalter-Inkarnation, kommt schon eine Schicksalsbegegnung zustande. Und eben auch schon so eine leichte Verwirrung jetzt, wie soll er sich zu ihr stellen? Zuerst will er sie zur Frau nehmen, also da spielt das hinein, eine Beziehung, die in der Art nicht zustande kommen sollte. Und jetzt im dritten Drama ist das immer auf einer anderen Ebene dann, dass sich das abspielt. Ja, was sind noch für wichtige Figuren? Ja, man hört aber auch, dass dieser Ritterorden, dass viele Burgen dieses Ritterordens bereits gefallen sind, dass der Orden verfolgt wird. Das ist ja so die Zeit, also wo Philipp der Schöne die Templer verfolgt hat und ausgerottet hat, weil er das Gold des Templerordens wollte, weil halt diese Templerritter im Grunde ihrer Zeit auch schon voraus waren und Bodenschätze entdeckt haben, wo sie andere nicht gefunden haben und die halt im Grunde zu selbstlosen Zwecken eingesetzt haben. Aber der Philipp der Schöne wollte es halt für seine eigenen Zwecke, weil die Kassen waren leer und Gold hat halt immer so eine gewisse Magie. Und im Drama sieht man übrigens auch, wie der Mönch in diese verhasste Burg auch kommt und halt jetzt dort einen Zuständigen zu sprechen wünscht, weil dieses Grundstück, wo das Bergwerk jetzt ist, das so reiche Schätze bringt, gehört ja eigentlich der Kirche. Naja, sagt der eine Tempelherr, naja, aber es gibt ja einen Vertrag, es ist ja der Kirche abgekauft worden. Naja, dieser Vertrag ist nichtig und ja, das sagt ihr, aber bitte, wir haben was daraus gemacht, ihr habt es vorher als Wüstenei gehabt, das war nichts, das war unfruchtbarer Boden, ihr habt es praktisch hergeschenkt, ihr seid selber schuld, wenn ihr es nicht erkennt, was dort alles ist. Und naja, das will der Mönch nicht so wirklich gelten lassen und wünscht halt den Obersten, den Großmeister zu sprechen. Naja, er wird ihn rufen, es wird aber eine Zeit dauern. Und während der Mönch jetzt da in diesem großen Rittersaal ist, der im Übrigen also bei der Uraufführung des Dramas von Steiner so nachgestaltet wurde, dem Rittersaal von Loggenhaus, dem Inneren. Und na also er erwartet jedenfalls dort, das sind Teufelszeichen an der Wand, also er fühlt sich sichtlich unwohl da drinnen, alle möglichen mystischen Zeichen, die da sind und irgendwie, ja, es knarrt und knackt, also er fühlt sich ganz, ganz unwohl und er kommt in ein geistiges Erlebnis hinein, wo ihm die Seele seines Lehrmeisters, also des Benediktus eigentlich, in seiner früheren Inkarnation, der ist nämlich schon gestorben, vor 50 Jahren oder so, dieser große Lehrmeister. Und man kann durchaus denken, dass das so Richtung Thomas von Aquin oder wo geht, das wird sich von der Zeit ungefähr ausgehen. Jedenfalls, der erscheint ihm in der Vision und versucht ihm irgendwie beizubringen, dass nicht alles schlecht ist, was da in diesem Ritterorden lebt. Du musst die Gedanken, die ich in meinen Schriften niedergelegt habe, du musst sie weiterentwickeln. Ja, ich habe auch dagegen gewettert, das stimmt. Aber wenn man diese Gedanken weiterspinnt, kommt man eigentlich darauf, dass da in diesem Ritterorden nichts Ketzerisches drinnen ist, sondern dass die nur eine Entwicklung jetzt schon vorwegnehmen, die für die nähere Zukunft aber ganz wichtig wird und dass diese Entwicklung gemacht werden muss. Ja, weil dieser Ritterorden schon ein bisschen so, wie soll ich sagen, auch ein gewisses naturwissenschaftliches Verständnis mitbringen. Und sie daher auch immer eintreten im Übrigen für einen Juden, den Juden Simon, der kräuterkundig ist, der aber seine Kräuterkunde nicht so wie der Felix Baldi oder was so hellsichtig hat, sondern der es eigentlich naturwissenschaftlich angeht. Also so eine Art naturwissenschaftliche Heilkunde entwickelt und die Ritter fördern das bei ihm. Und während da draußen im Volk so, das ist sehr geteilt. Also manche sagen, ja, der ist der große Mann, der heilt uns, da ist aber nichts, der vergiftet unser Vieh, das ist ein ganz böser. Und überhaupt, der ist mit dem bösen Ritterbund verbunden, also der kann ja nur böse sein. Also da spielen übrigens also Bauern und Bäuerinnen eine Rolle, insgesamt 12, 6 Bauern, 6 Bäuerinnen. Die kommen dann im dritten Drama auch wieder als Bürger und Bürgerinnen. Na, die gehen so das ganze Spektrum an Meinungen durch, also Pro und Contra. Und manche sind so ganz biedach, es soll so bleiben, wie es immer war, und die Ritter stören das alle. Naja, jedenfalls kommt es ja zur Verfolgung sowohl des Ritterordens als auch insbesondere dieses Juden Simon, der muss sich dann im 9. Bild schon retten in die Burg hinein, weil er verfolgt wird, also das wird immer heftiger. Der Großmeister sagt dem Simon, ihr müsst jetzt in der Burg bleiben, draußen seid ihr nicht mehr sicher. Dieser Jude Simon ist übrigens später der Dr. Strader. Der bereitet sich davor, ist dort auch schon wieder so ausgestoßen. Irgendwo steht er so allein im Leben und gehört nirgendwo so richtig dazu. aber beschäftigt sich schon mit naturwissenschaftlichen Gedanken. Das bereitet sich dort schon vor. Und ist ja interessant, dass auch heute in der Forschung viele Menschen jüdischer Abstammung tätig sind. Also gerade in der Physik oder so, gerade dort, wo es um die Verstandeskräfte geht. Das sind ganz toll. Und also das bereitet sich bei ihm vor. Naja, also das ist so die große Vision, die jetzt der Cartesius erlebt, die, wie sie später herausstellt, gleichzeitig aber auch der Johannes erlebt und auch die Maria erlebt, diese Vision. Also alle drei haben also einen gewissen Einblick in diese frühere Inkarnation. Diese Mittelalter-Inkarnation, das wird nach der ersten Pause sein, vom 6. bis zum 9. Juli. Da wird sich das abspielen im Drama. Also das heißt, wir gehen einmal bis zum 5. Bild, dann ist Pause und dann kommt diese Mittelalter-Szene. Es fängt gleich an mit den Bauern, die wie schimpfend hereinkommen, auch die den Juden verfolgen und schimpfen über ihn, ein paar beschwichtigen wieder. Also das schaut, dass das möglichst turbulent und kräftig wird, dass wirklich Bauern sind. Und dann nach dieser Mittelalter-Inkarnation, 9. Bild, danach ist die zweite Pause. Nach der Pause geht es weiter, man sieht den Cartesius, wie er jetzt erwacht aus dieser Vision, das noch einmal durchgeht, irgendwie, wie er sich im Kreise dieses Ritterordens befunden hat, wie er aber jetzt immens leidet, auch unter der Schuld, die er auf sich geladen hat, indem er seine Familie verlassen hat und diese Entzweiung mit seinem Sohn, die er nicht verwinden kann, und wo er sich irgendwie jetzt total überfordert fühlt, das in der gegenwärtigen Inkarnation aufzuarbeiten irgendwie, und sagt, ach, wäre mir das alles nur nicht bewusst geworden. Irgendwie kann man jetzt wahrscheinlich den Schrader verstehen, dass der Gedanke der Reinkarnation, dass das also eine große Belastung werden kann. Vor allem, wenn man nicht die Kraft fühlt, jetzt das alles wirklich in die Tat umzusetzen, das auszugleichen. Wie mache ich denn das jetzt alles? Wie tue ich denn jetzt? Da ist er rettungslos überfordert. Das wird dann letztlich dazu führen, nämlich dass er im dritten Bild dann immer weniger am Leben teilnimmt und dann mal nur herumhockt und ins Neuenkastel schaut, auf gut Wienerisch. Und einfach wie gelähmt ist irgendwo. Also er braucht eine längere Zeit, um diese Erlebnisse zu verdauen. Es wird aber dann auch im dritten Drama sich herausstellen, dass das für seine Entwicklung eben einfach notwendig ist. Er kommt über den Punkt dann irgendwann auch drüber, aber es ist eine Durststrecke jedenfalls, wo er also außer Gefecht gesetzt ist im Grunde. 11. Bild, Maria. Maria in ihrer jetzigen Inkarnation hat ein geistiges Erlebnis, wo sie Ahriman begegnet. Und Ahriman sagt, ja, du hast das auch erlebt, also diese Rückschau ins Mittelalter. Na, glaubst nicht, dass das nur dein Hirngespinst ist, schau das doch an. Die Personen sind alle einander ähnlich, Mandel wird wieder Mandel, brav, und Weiberl wird Weiberl. Und die Ähnlichkeiten sind so groß, das hast du alles eingebildet, oder? Und Maria, wahrscheinlich als Nachwirkung auch, dass sie in ihrer Mittelalter-Inkarnation ihren Verstand geschärft hat, kann ihm Parole bieten. Sagt ihm, ja, kannst du wirklich das ganz genau beurteilen, lieber Ahriman? Du hast schon völlig recht. Normalerweise ist es sicher bei der Inkarnation nicht so, dass man so ganz ähnlich wiederkommt. Das ist also höchst unwahrscheinlich. Das passiert nur zu ganz besonderen Zeitpunkten, an großen Zeitenwenden, wo ein großer Umbruch passiert und wo Menschen einfach eine neue Entwicklung beginnen und sie dann in einer nächsten Inkarnation unmittelbar fortsetzen müssen. Wo also in der einen Inkarnation das Samenkorn gelegt wird, um diese schöpferischen Impulse für diesen Umbruch dann in der nächsten fruchtbar zu machen. Und gerade dort, wo so starke schöpferische Impulse hereinkommen, lieber Ahriman, von diesen Umbruchszeiten hast du leider keine Ahnung, du bist nämlich blind. Das ist nämlich der runde Punkt des Ariman. Der Ariman hat einen wunderbar logisch funktionierenden Verstand. Alles, was man ableiten kann, das versteht er. Das Problem ist nur, wo was Schöpferisches hereinkommt, da ist er vollkommen blind. Weil gerade das fehlt ihm. Gerade darum sucht der Ariman aber die Menschen, weil die das haben. Und das zur größte Freude wäre, Menschen in sein Reich zu bekommen und deren Schöpferquelle sozusagen nützen zu können, weil selber kann er das nicht. Er kann konstruieren sozusagen, errechnen, aber dort, wo was Schöpferisches ist, ist er völlig hilflos. Und die Maria beweist ihm mit strengem Verstand, dass er genau eben dort hilflos ist. Und dann muss er mit grollend aufziehen und Ariman ist geschlagen. Und eben auch der Jude Simon, der kann auch ganz gut mit diesen arimanischen Kräften selbstständig umgehen. Er wird also kein Sklave von Ariman. Er versteht diese Kräfte zu benutzen. Noch nicht sehr bewusst, aber immerhin, er kann sie benutzen. Und das werden wir dann im 13. Bild sehen, da ist nämlich neben der Maria dann der Strahler der Einzige, der in diesem Sonnentempel erscheinen kann. Das heißt also auf dieser hohen geistigen Ebene, wo sich jetzt alle versammeln. Der Johannes kann zu dem Zeitpunkt nicht hinein, weil der ist mal sehr stark von Luzifer erfasst. Der Capesius auch, weil der verweigert jetzt eigentlich komplett seine Schicksalsaufgabe und lässt sich lieber von Luzifer in Träume versetzen. Nur er träumt den ganzen Tag vor sich hin, irgendwelche luziferischen Träume in Wahrheit, die er für große geistige Eingebungen hält. Obwohl natürlich wirklich Geistiges auch durchkommt, aber halt trotzdem, Luzifer ist dabei und eben beim Thomasius genauso. Also die zwei können nicht hinein. Maria kann hinein, Dr. Strader kann hinein, allerdings ist er noch nicht so weit wach, bewusst dort einzutreten. Er kommt also eigentlich im schlafenden Zustand in diesen Tempel, begleitet von den drei Seelenschwestern. Das wird man dann im 13. Bild sehen. Also das beginnen dort zuerst so ein Streitgespräch zwischen Luzifer und Ariman. Der Luzifer sagt, ja, also ich habe meine Aufgabe erfüllt, also ich habe meine Chefin ins Trockene gebracht und trotzdem wird uns das Werk nicht gelingen, weil dir, Ariman, ist es ja nicht gelungen. Du hast es ja nicht geschafft. Ja, er sagt, die Zeiten sind für mein Wirken nicht günstig und ja, kann man nichts machen. Der Ariman muss abziehen. Im dritten Bild wird er dann, ich finde das einfach fast ein bisschen witzig, das ist aber ganz gut, weil dieses achte Bild im dritten Drama, wo er auftaucht, der Ariman, so ein ganz eisiges Ding, das ist eh sehr dramatisch, sehr düster und irgendwann sagt er dann, bis jetzt ist mir ja noch nichts davon gelungen. Also vorher macht er großes Theater. Strader ist nämlich dann schon halb wach im Reich Arimans, kriegt einiges mit, also kann schon bewusster seine Impulse dann handhaben, aber da hält ihm der Ariman gerade die Ohren zu, wenn er das sagt, bis jetzt ist mir ja noch nichts davon gelungen. Naja gut, also der Ariman ist besiegt, vorerst einmal jedenfalls. Luzifer fühlt sich stark, ja, kann sogar jetzt statt dieser beiden Thomasius und Capesius für kurze Zeit im Sonnentempel erscheinen und sonnt sich dort, also sehr schön. Und nur der Benediktus, der natürlich auch dort ist, er sagt ihm schon, ja, lang wird er das nicht gelingen. Jetzt kannst du zwar kurz herein, weil du diese zwei Menschen in deinen Bann gebracht hast, aber das wird nicht lange dauern, weil die sind auch nicht allein und es gibt geistige Hilfe, die sie auf ihrem Weg unterstützen werden. Und vor allem Maria ist schon so weit, dass sie sehr bald entsprechende Taten setzen wird, geistige Taten, Opfertaten setzen wird, die dazu führen, dass der Johannes wieder aus deinem Bann kommt und dass auch der Capesius wieder aus diesem Bann kommt. Und zwar warum besonders Maria? Na, erstens, weil sie geistig in ihrer Entwicklung schon sehr weit ist und zweitens, weil sie eine gewisse karmische, schicksalsmäßige Schuld sowohl dem Thomasius gegenüber hat, als dem Capesius, vor allem weil sie ihren Vater und Sohn so entzweit hat. so geistig entzweit hat eigentlich. So ist es jetzt ihre Aufgabe, die ja wieder geistig zusammenzubringen. Und das heißt, sie muss beide auf ihrem Weg unterstützen. Und man wird im dritten Drama sehen, dass sie dann Luzifer dadurch besiegt, dass sie gelobt, und nicht nur gelobt, sondern wenn man das in der geistigen Entwicklung gelobt, ist das eben eine Tat dann, die Realität wird, dass sie aus ihrem geistigen Streben wirklich jegliche Eigensucht, jegliche Eitelkeit, die da verbunden ist mit dem geistigen Streben, auslöschen wird. Dass sie also nicht mehr erleben will, die Seligkeit, wenn Gedanken reifen. Wie schön ist das doch mal, jetzt habe ich endlich meinen geistigen Einfall. Und jetzt freue ich mich natürlich und fühle mich erhaben dadurch und erhoben und weiß Gott was und fühle das vor allem, dass ich halt gerade diese Eingebung habe. Und ja, leicht ist es nicht, das in der Seele dann zu unterdrücken, solche Sachen. Nämlich nicht nur zu unterdrücken, sondern sie wirklich auszumerzen. Das heißt nicht, dass man nicht Freude empfinden soll, aber nicht mehr empfinden soll, ja, ich bin so toll, dass ich das hereingeholt habe. Sondern das fällt, wenn ihnen das gelingt, Geistiges so hereinzuholen, dass diese auch versteckteste Eitelkeit weg ist, dann besiege ich damit Luzifer. Weil sonst ist er immer ein bisschen dabei. Da mögen große Wahrheiten hereinkommen, aber der Luzifer ist dabei und hat immer die Möglichkeit, das in seine Richtung umzubringen. Und das ist sehr subtil, weil das ist oft also so in den Seelentiefen irgendwo diese Eitelkeit drin. Weil oben, ich weiß man, er macht das nur im Dienste der Menschheit aus völliger Selbstlosigkeit. Das ist ja ganz klar, wir sind ja schon so weit. Also das ist in der Praxis ist das Ziel nicht so leicht zu erreichen. Und gerade der Weg der Maria zeigt einem, wie sie darum ringt und wie das sehr mühsam Schritt für Schritt geht, bis sie endlich dorthin kommt. Und dadurch also dem Luzifer entgegentreten kann. Und auf diese Art darf sie aber den beiden helfen, weil sie lässt Thomasius wie Capesius ihre volle Freiheit, aber sie hilft kämpfen gegen den Luzifer und den in Bann zu bringen. Und das wird helfen, aber das ist im zweiten Drama, also das Ende dem damit, dass Benediktus also das schon so wie ein Vorausschein geschildert, dass Maria also zu Taten fähig wird in naher Zukunft, die dich Luzifer in die Schranken weisen wird. Und dann hast du im Tempel nichts mehr zu suchen und der Johannes und der Capesius werden wieder herein können. Damit endet dann das zweite Drama. Vor lauter Zeugen komme ich schon durcheinander. Ja, das ist so im großen Bogen einmal die Geschichte. Ich weiß nicht, ob Sie noch vielleicht Fragen haben dazu oder Dinge. Es ist also jetzt wirklich sehr komprimiert und sehr, sehr vieles ausgelassen auch. Also es steckt so viel dahinter. Also wir kommen wirklich bei jeder Probe tauchen wieder, bei jeder Aufführung tauchen wieder neue Dinge auf. Und ich sage, man muss bei diesen Sachen, das haben wir wirklich gelernt, nichts erzwingen zu wollen. Es können mal Fragen auftauchen und sagen, gut, dann leben wir damit. Leben wir einfach. Man muss also als erstes so den Nerv aufbringen, zu sagen, ich will aber jetzt gleich bitte wissen, was bedeutet das, warum ist das so? Und was meint er damit? Und was folgt daraus? Wird man wahrscheinlich nicht drauf kommen. Aber mit der Zeit tauchen die Antworten auf. Und ich bin mir sicher, davon haben wir nicht einmal 1% noch. Das, so viel steckt dahinter. Also wir haben ja vor, es dann über längere Zeit uns begleiten zu lassen. Wenn wir mal das Ganze haben. Das ist also spannend zu sehen, wenn man jetzt beim dritten zum Beispiel sind, wie das wieder Rückwirkungen aufs zweite natürlich hat. Wenn man es schon ein bisschen durcherlebt hat, was daraus wird, das erhält wieder sehr vieles von dem, was vorher im Keim schon drinnen steckt und was einem vorher gar nicht aufgefallen ist, was einem gar nicht bewusst war. Und was wir auch vor allem ganz stark erleben, was im ersten Drama schon angesprochen wird, im Vorspiel eigentlich schon, da gibt es die Sophia und die Estella, die miteinander streiten, die eine ist halt ganz fürs Äußere naturalistische und die andere hat mit den Geistigen zu tun, sind Freundinnen, aber sie kommen da irgendwie nicht füreinander. Und die Sophia, die also fürs Geistige eintritt, sagt, ja, aber das sind nicht bloß Ideen, die wir haben, sondern das sind wirksame Kräfte, so wie nicht Ideen, die Pflanze wachsen, lehren, sondern einfach als Kraft drinnen wirkt, so tun diese Ideen etwas in uns. Und das spüren wir. Das spüren wir, indem wir damit arbeiten. Also jeder, der von uns, der damit arbeitet, einer mehr, einer weniger spürt, das tut etwas mit mir. Es verändert sich etwas in mir. Das ist anders als bei anderen Theaterstücken. Ich meine, sicher, jedes tut ein bisschen was, aber das tut gewaltig was. Das erhört um. Das ist also sehr spannend. Und es war ganz interessant zu sehen, wie die Menschen gekommen sind und zu ihren Rollen gefunden haben. Ich habe immer gesagt, das Drama besetzt sich selbst. Aber an einem gewissen Zeitpunkt habe ich gemerkt, ich tue jetzt gar nichts, ich warte, bis die Richtigen da sind. Die finden die richtige Rolle und das passt 1:1. Sie waren einfach da und jeder ist glücklich damit. Das heißt nicht, dass er jetzt genau die Person ist im Leben, die er spielt. Aber es ist einfach eine total innere Beziehung dazu da. Und das ist wichtig, glaube ich. Also man kann es nicht einfach spielen als Schauspieler. Ich spiele halt jetzt den Benediktus oder sonst, oder die Maria, weil ich halt gerade die Rolle angeboten bekommen habe. Sondern man muss wirklich eine starke innere Beziehung aufbauen, dann funktioniert das irgendwo. Und das würde ich immer wünschen, dass man das an vielen, vielen Stellen einfach Leute zusammentun und das tun. Egal wie dilettantisch es wird. Man braucht keine Angst haben, ja, jetzt verunsert das Werk Steiners. Man muss innerlich einfach ehrlich sein. Da sagen wir, kriegen halt nur ganz, ganz wenig heraus. Man macht nichts, aber das ist schon was und das ist es wert, es zu tun. Wir müssen nicht den Anspruch haben, dass es perfekt wird. Den Anspruch wird man wahrscheinlich nie gerecht, weil da steckt so viel drinnen. Und vor allem, vielleicht noch ein letztes Wort dazu, sie sind sehr schwer zu lesen, die Damen. Ich glaube, das wird jeder, der es einmal probiert hat, gemerkt haben, dass sie eigentlich mühsam sind zu lesen. Und es wird ganz anders, wenn man sie spielt, wenn man sie spricht, gemeinsam im Dialog spricht. Und irgendwann kommt der Moment, wo die Sprache ganz gedankenklar wird und wo man den Satz hört und es ist alles klar. Es ist völlig klar, dann brauche ich mir nachdenken, warum, wieso. Der Satz spricht es ohnehin aus. Nur das enthüllt sich erst nach und nach. Und warum ich das besonders erwähne, ist, weil das zum Beispiel, wenn ich gerne in Goethes Faust, wir spielen seit 13 Jahren Goethes Faust, das sind auch sehr viele geistige Impulse und Imaginationen drinnen, namentlich im Teil 2. Aber diese Gedankenklarheit ist nicht drinnen. Da kann man es 13 Jahre spielen, man kann viel erkennen, wenn man Anregungen von Steiner hat, der viele Hinweise gibt, dann kann man sich vieles enträtseln. Aber die Worte sprechen die Gedanken nicht aus, weil es einfach Goethe auch nicht völlig klar war. Aber Steiner hat zwar auch aus diesen Bildern heraus gestaltet, er hat immer wieder gesagt, ich habe nicht gewusst vorher, was kommt und wie sich die Figuren entwickeln, und es war oft für mich selber ganz überraschend, wie sich das weiterentwickelt hat. Also wenn ich es aus dem Verstand weitergedacht hätte, hätte es eigentlich anders weitergehen müssen. Aber die Bilder haben sich eben anders gestaltet. Aber es ist ihm gelungen, die Bilder, die dann herausgekommen sind, in Worte, in Sätze zu fassen, die eigentlich völlig gedankenklar sind und auch so aufgenommen werden könnten vom Publikum, wenn man es schaffen würde, diese Klarheit auch zu vermitteln. Das ist nämlich ein Prozess erst. Auf den ersten Blick ist es ganz unklar. Aber je länger man damit lebt, merkt man, eigentlich ist es in einer perfekten, gedankenklaren Form formuliert. Aber das dauert, bis man drauf kommt. Also ich wünsche mir einfach nur, dass es, je öfter wir es spielen, dass es immer öfter gelingt, zumindest einzelne Sätze so rüberzubringen, dass einfach alles klar ist. Aber das steckt drinnen, das steckt in der Eigenart, wie es geschrieben ist drinnen. Man vermutet das eigentlich nicht unter der Sprache, die viele als sehr sperrig empfinden und als unmodern empfinden, und sie ist sicher nicht die Alltagssprache von heute, ganz sicher nicht, aber sie hat diese Gedankenklarheit drin, das ist faszinierend. Also wenn man es nämlich so in einzelnen Sätzen macht, man so, klar, nicht, den man nie verstanden hat, auf einmal Da ist ja völlig klar, das kann man es gar nicht sagen, da ist alles drinnen. Also das steckt drinnen.
Aber war es eigentlich zu Steiners Zeiten Alltagssprache oder damals schon?
Naja, es ist auch zu Steiners Zeiten war es sicher nicht ja. Alltagssprache. Es ist eben schon gehobene Kunstsprache, künstlerische Sprache, ja. ist es schon und sie ist sicher nicht volkstümlich.
Nein,
ein bisschen bei den Bauern vielleicht und dort und da kommt es schon ein bisschen mehr raus und wir versuchen das auch stark rauszubringen, aber es ist sicher eine sehr anspruchsvolle Sprache. Und sie ist wirklich künstlerisch sehr stark gestaltet, weil es von den Lauten allein, die am richtigen Ort sitzen, die richtige Dunkelheit, das richtige Licht, die richtige Härte und so weiter.
Das bringt ja andere Dimensionen in uns zu.
Ja. Also es ist nämlich beides. Es ist einerseits total gedankenklar, es ist andererseits geradezu mantrisch. Also das heißt eine Sprache, die wirklich durch die Form unmittelbar wirkt. Es ist beides. Es schlägt diese Brücke.
Aber soll man dann mit vielleicht eher Leuten abraten zu kommen, die jetzt gar nicht irgendwie an so einem geistigen Weg interessiert sind?
Naja, sagen wir, wenn wer überhaupt keine Beziehung zum Geistigen hat, ist es natürlich mühsam. Also, der wird sicher nach der ersten Pause nicht mehr gesehen sein.
Ich glaube, dass jemand, der keine Beziehung zum Geistigen hat, schon von den Worten
ist, der ein Drama abgeschöpft
wird. Ist, ja. Ja? Also das
glaube ich. Ich meine, was mir jedenfalls ein Anliegen ist, immer, wir versuchen es also so zu bringen, dass von Haus aus ein netter Eindruck entstehen kann oder soll. Gut, das sind jetzt irgendwelche spinnenden Leute, ich sage es jetzt bewusst so, die irgendwo auf Wolken schweben und da irgendwelche Fantastereien produzieren. Also ich versuche es also sehr handfest herunterzuholen, sodass man zumindest irgendwie den Eindruck gewinnt, dass so ein Leute, die im Leben stehen und nicht irgendwo völlige Spinner sind. Und die aber jetzt etwas tun, was halt vielleicht nicht alltäglich ist, aber denen man vielleicht doch ansieht, dass sie also nicht ganz abgehoben irgendwo in welchen Sphären als ihren Haus saßen herumschweben. Das ist mir ganz wichtig, weil wenn man das so macht, dann verjagt man die Leute und dann sagen sie mit der Richtung, das ist eine komische Sekte. Also den Eindruck will ich vermeiden, weil meiner Meinung nach gehören sie eigentlich mitten ins Leben hinein, auch wenn es schwer sind. Und sie sollen aber, müssen dann so sein, dass man so gut interessiert mich nicht, nur ist jedem sein Recht. Aber nicht wunderlich, bis zum geht nicht mehr. Das sollte nicht rauskommen und das muss auch nicht sein. Das muss auch nicht sein. Ich meine, ich nehme dafür in Kauf, dass wir es ruhig einmal ein bisschen bodenfester machen, die ganze Geschichte, und ein bisschen weniger die oberen Sphären betonen. Da werden wir uns vielleicht später noch mehr hineinarbeiten, weil wir selber auch noch gar nicht so weit sind. Das wäre dann gar nicht ehrlich, wenn ich da in Ätherhöhen schwebe, wo ich nicht einmal annähernd hinklinge. Also dann lieber das Kleine und das halbwegs solide und dann kann man sich ja weiter vortasten. Und das, denke ich, kann man zumindest Leuten auch vorsetzen, ohne dass sie abgeschreckt werden, total. Ich meine, sie werden dann halt einfach sagen, das ist lang, das zieht sich, und ich habe keine Ahnung, was soll das eigentlich. Aber das mag schon sein, weil ein schwerer Brocken ist jedes dieser Dramen trotzdem. Vor allem, glaube ich, manchmal der Steiner hat da extra Hürde eingebaut, weil meistens sind so das erste Bild, beim zweiten Drama ist es eh nicht so schlimm, aber beim ersten und beim dritten, das erste Bild geht schon fast über eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde sogar und lauter Gespräche. Hochphilosophische Gespräche, so steigt es einmal ein. Also da so ein normal, und Anführungszeichen, normales Publikum schläft dann sicher schon gut. Also, vielleicht hat den Seinen gibt es da her im Schlaf oder so, vielleicht wirkt das auch. Also das ist eh schon eine Würde. Also das habe ich natürlich schon erlebt, dass dann Leute in der ersten Pause gehen. Teilweise aber auch sagen, mehr packe ich jetzt nicht. Und sagen, das, ja, das war eine interessante Anregung, aber mehr packe ich jetzt nicht. Na, passt auch. Dann ist es trotzdem ein Anstoß einmal. Und ich habe einen Blick darauf geworfen, das kann es auch eine Anregung sein. Aber ich habe eigentlich kaum irgendwo, eigentlich gar nicht gehört, dafür Sauerbrät sind und die spinnen ja. Das habe ich eigentlich nicht gehört, weil es waren teilweise auch Leute, von denen ich weiß, dass die mit Geistigen nicht so wirklich viel am Hut haben. Aber die dann so schon, es war immer interessant, also diese Ideen mitzuerleben irgendwo. Und dann war das, es war interessant, das von der Seite mal das Leben auch zu betrachten. Und, aber nicht das Brrr, so ein wunderlicher Schwachsinn. Also das kam eigentlich nicht. Und das liegt da nicht drinnen in den Dramen in Wahrheit. Ja, also wir hoffen, dass wir das am Sonntag dann so einigermaßen über die Bühne bringen können. Gemeinsam. Es ist immer, also dieses gemeinsame Erleben ist so wichtig. Es ist mit jedem Publikum anders und immer spannend. Es verändert sich ja total das Stück immer wieder. Obwohl so die Garoben-Richtlinien bleiben immer gleich, aber es lebt einfach. Und dann versuche ich auch von der Regie nicht zu viel vorzugeben, sondern ich sage, mach du, na wie soll ich tun? Fang einmal zu sprechen an, du. Und dann kommt irgendwann was raus. Aber es soll nie so eine Schablone sein. Und wenn sich wer etwas Spezielles einfällt, dann soll es sich einfallen lassen. Wenn es nicht total daneben ist, dann lasse ich es zu. Weil sie damit wohlfühlt und sie dann identifizieren kann irgendwo mit der Sache und sie hineinleben kann. Und man kann es sicher auf 100.000 Arten spielen. Und wir haben bewusst nichts irgendwie uns an Vorbildern genommen, wie man es inszenieren sollte oder könnte. Oder ich sage, was wir brauchen, steht im Text drin. Was wir aus dem nicht herausholen können und herausentwickeln können, das wäre nicht echt. Weil nur weil er gesagt hat, das muss man jetzt so machen, wenn ich es nicht erlebe, nützt mir das nichts. Also dort ist der Ausgangspunkt. Und daher kann man sicher in xxx Variationen machen. Und das würde ich schön finden. Weil dann sicher wieder immer wieder neue Facetten auftauchen. Und das ist so unendlich reich. Also ich komme immer mehr darauf, es steckt wirklich die ganze Anthroposophie drin. Und selbst das, was scheinbar nicht drinnen steht, steckt zwischen den Zeilen drinnen. Und man wird mit der Nase drauf gestoßen manchmal. Das ist ganz interessant. Und bei unseren Spielern ist es ja auch so eine interessante Konstellation. Es sind welche, die lange, lange in der Anthroposophie bewandert sind, welche die Anthroposophie noch nie gehört haben vorher, die Mysterien-Dramen natürlich auch interessieren. Und damit zur Anthroposophie gekommen sind irgendwo. Und irgendwann hat dann ein Publikum gesagt, wenn man so ein Gespräch war, es sind viele, die nicht Anthroposophie bis jetzt kannten, nein, die diese Rolle spielen, das sind Anthroposophen. Die sind es geworden dadurch. Und das stimmt. Das stimmt, auch wenn es nicht jetzt alle die ganze Gesamtausgabe gelesen haben. Das macht nichts, aber man nimmt so viel mit, und zwar nämlich wirklich sehr tief, wenn man irgendwas im Erleben mitnimmt, ohne dem geht es nicht. Man nimmt es nicht nur mit dem Hirnkastel mit, sondern da muss man es, wenn man spielt, muss man es als ganzer Mensch irgendwo mitnehmen. Und Anthroposophie soll den ganzen, muss den ganzen Menschen ergreifen, sonst ist reine Kopfwissenschaft ist es ja nicht. Geisteswissenschaft im Sinne Steiners ist was den ganzen Menschen packt. Und die packen den ganzen Menschen. Das tun sie. In diesem Sinne, danke.
Danke. Also ganz, ganz herzlichen Dank. Vielleicht noch eine ganz praktische Frage. Also die Klasse von der Frau Böhm,
ja. Ja, die Pause ist also, die erste ist nach dem fünften Bild, ich schätze, das wird so um 18 Uhr herum sein. Und die zweite, vielleicht vor 8, würde ich schätzen, vielleicht 8, ja 8 eher. Es kommt darauf an, wie lange die Pause dann ist, wie die Leute rauskommen. Also es ist ziemlich genau immer um 21.30 Uhr aus, das zweite. Von 16 Uhr beginnend, ja. Das ist ja relativ verboten. Ja, das ist schon die Dimensionen hat. in jeder Beziehung von der Zeit und von der Gewichtigkeit her auch.
Jetzt vielleicht noch eine Frage, sind die Schauspieler auch gewohnt, dass sie bewirtet werden?
Wenn es ein bisschen was gibt, ein Brötchen oder was, sind sie sicher nicht unglücklich.
Ja? Also damit aber ihr auch auf euer
Kosten. Ja, nein, also was geht, also das ist wirklich, das kann sich ja sicher jeder ein Brötchen leisten oder was. Also das, nein, also das soll nicht der Sinn der Übung sein.
Also für sich im Saal, das
es findet hier im Saal statt, ja.
Schauen wir mal, vielleicht macht es ja noch jemand von hier. Also ich wage auch keine Prognosen, wer da jetzt kommt.
Also ich bin das gewohnt, ich habe schon vor vielen Leuten gespielt und vor ganz wenigen. Das lustigste Ereignis war, wir haben eine Wiederaufführung von Sappho gemacht, also Grillparzer. Wir haben es gespielt vor zwei Leuten. Es ist ein Ehepaar gekommen, wir haben eh alles schon fertig gehabt. Wir haben gesagt, wegen uns müssen wir nicht spielen. Ja, wir sind da, wir können spielen, wir sind darauf eingestellt. Gut, dann ist, war lustig, war so das Publikumsplatz mit Mittelgang, er ist rechts gesessen, ist links gesessen. Und das war grandios, das war vor vielen, vielen Jahren. Unlängst habe ich es eben einer Mysterien-Dramen-Vorstellung wieder getroffen und haben wieder geplaudert. Aber das war unvergesslich. Und das war grandios damals, es ist grandios gelaufen und das war für alle Beteiligten ein riesiges Erlebnis. Mein Gott, was soll das, war schön. Und so, das macht es aus, das sind oft die größten Erlebnisse da. Die Zahl macht es nicht aus.
Ja, also für den Ort finde ich das wirklich ein riesengroßes Geschenk, also ich freue mich sehr.
Ich freue mich auch riesig, dass wir da sein können. Weil ich trage es gern wohin, wo Menschen sind, die es nehmen wollen. Und wenn es zwei sind, aber wenn es einer ist, das wäre dann ein Rekord. Nein, das geht's nicht. Das ist Schönes zu tun. Und eben wirklich gemeinsam mit dem Publikum. Also nicht, weil sonst, man kennt das zehnmal auf der Bühne als Generalprobe spielen, da kommt nie das zustande, was diese Magie, sage ich dir, entsteht, wenn das Publikum da ist. Das arbeitet nämlich aktiv mit, das ist ganz interessant, also das spielt eine riesige Rolle. Und ich sage, wenn es eine Gemeinschaftsbildung in dem Moment, da kommt einfach geistig irgendwas herein, das ist da in dem Moment. Und das ist eben nur dann da, das kann man nicht simulieren. Das, glaube ich, ist das Wichtige daran.
Dann und es ist auch schön zu wissen, dass es da und dort immer wieder gespielt wird. Also was man noch nicht verstanden hat, kann man dann bei
der Ja, richtig. Nein, wir werden sicher dranbleiben. Also wie ist denn das, wenn das vierte aus ist? Was wird denn dann sein? Da habe ich gesagt, dann geht es erst an. Nein, wirklich, weil dann haben wir endlich einmal die Grundlage. Und dann kann man es weiter zum Leben bringen. Es werden dann sicher nicht mehr so viele Aufführungen sein, das ist ja dann nicht notwendig. Wir werden sicher nicht jedes Wochenende wohin fahren, das wird kaum gehen, aber dann macht man es halt ein-, zweimal im Jahr und da entwickelt sich es weiter. Ich merke das mit unserem Faust, mit dem sind wir seit 13 Jahren unterwegs. Und das entwickelt sich immer weiter und das ist immer wieder überraschend und da wird es erst interessant. Wenn man so über Jahre dabei bleibt, dann vertieft sich das und das denke ich, werden wir tun. Dann freue ich mich auf Sonntag.